Fuppes und Rap mit Sebastian Schorre. Viel Spaß.
Fuppes und Rap, wir gehen mal wieder in die Lieblingsthemen unserer HörerInnen und auch von uns. Und ich habe jetzt gerade bewusst gegendert, weil das wahrscheinlich gleich auch nochmal ein kleines Thema sein wird. Politik und wie politisch korrekt und wie politisch aktiv und wie politisch ist denn überhaupt das, was wir so hören und womit wir da so im besten Fall, im Normalfall jeden Tag zu tun haben, wenn wir diesen sogenannten Hip-Hop hören. Und einer, der in letzter Zeit sich mit vielen dieser Themen und auch mit vielen partikularen Diskografien beschäftigt hat, ist heute als Gast netterweise mit am Start. Franz Pökler, grüß dich. Hi.
Grüß dich.
Wir machen direkt mal ganz kurz den Elephant in the Room, denn Franz Pökler ist nicht dein richtiger Name. Du agierst als YouTuber, Content Creator, whatever, unter diesem Namen seit doch schon mehr als einem Jahr, würde ich sagen.
Ja, ne? Seit September 2022.
2022, also anderthalb Jahre jetzt ungefähr, und hast eigentlich, man könnte sagen, jedes Album ein Hit. Jedes Video, was du gemacht hast, hatte einen gewissen Impact. Ich glaube, ganz viele Leute haben auch auf sowas reagiert. Reaction Streaming ist ja heutzutage auch immer ein riesiges Thema. Rechte im Deutschrap, Nazis im Deutschrap, was ist Alpha? Falls ihr irgendwann mal über diese Videos bei YouTube in eurem Algorithmus gestolpert seid, dann wisst ihr auch, wer Franz Pökler ist, beziehungsweise ihr kennt zumindest den Content von dir. Lass uns mal reinstarten damit, September 2022. Wir befinden uns am Ende von Corona, würde ich mal sagen. Und Franz sitzt vorm Laptop und denkt sich, jetzt ein YouTube-Video machen.
Ja, so grob.
Ist das richtig analysiert?
Teilweise. Ich habe schon während Corona angefangen, YouTube-Videos zu machen. Ich hatte erst einen englischen Channel, oder ich habe ihn. Der ist verwaist. Da sind so 20, 22 Videos drauf. Das waren so meine ersten Versuche. Ich wollte mich immer von der deutschen Gossip, weil es ist ja irgendwie schon ein bisschen Gossip-Szene, fernhalten, obwohl ich deutschen Rap liebe und so. Aber irgendwann habe ich dann gesehen, dass die Sachen, die ich auf Englisch gemacht habe, in Deutschland noch nicht so drin sind. Und ich wollte schon immer so eine Art, weiß ich nicht, mein erstes Video ist ja über Belasch, das ist jetzt nicht mehr da, weil er es vor 2 Wochen gestrikt hat. Eine lange Geschichte ist aber eigentlich, ne, es ist nicht mehr da. Und da ließen sich meine beiden Leidenschaften, so Verschwörungstheorien und Rap, sehr gut über einen Kamm scheren. Und dann habe ich Belasch analysiert und damit fing es dann in Deutschland an.
Wenn man Verschwörungstheorien seine Leidenschaft nennt, dann ist das erstmal ein bisschen Special Interest, würde ich mal sagen. Dass das im Deutschrap gar nicht so der Fall ist, hast du, finde ich, in den 3 Videos, das ist ja so eine Trilogie, kann man quasi sagen, für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, kann man sich das auch gut am Stück reinfahren, wenn man die Zeit dafür hat. Das ist im Prinzip eine Masterarbeit, die du darunter gerattert hast, würde ich mal sagen. Also da ist ganz viel Analyse drin, da ist ganz viel Haltung, finde ich auch trotzdem. Du versuchst immer, finde ich, sehr offen zu sein, auch dafür andere Meinungen zu sehen und anzuerkennen und siehst auch in Diskurs, glaube ich, einen großen Vorteil. Aber du benennst trotzdem auch ganz klar, was eben eine rote Linie überschreitet. Kannst du für dich definieren, in den Videos hast du es teilweise schon gemacht, aber vielleicht gibt es da so eine Generaldefinition, wo für dich diese Verschwörungstheorien im Deutschrap so ihren Ursprung haben? Kannst du das nennen? Also wirklich so Huhn oder Ei ist natürlich immer so die Frage, aber kannst du für dich da so einen Ursprung nennen, das Erste, was du gefunden hast?
Meinst du chronologisch?
Genau, chronologisch.
Ich würde sagen, dass, also wir beide sind uns bestimmt einig, wenn wir darüber reden, dass Verschwörungstheorien pre- und post 2020 ein anderes Paar Schuhe sind, ne?
Auf jeden Fall.
Und es war im Deutschrap ähnlich. Das heißt also, ich wusste, dass, ich meine, Weck mich auf von Samy Deluxe ist einer der bekanntesten Deutschrap-Tracks, die es gibt, würde ich mal so behaupten. Die Firma, kein Ende in Sicht oder sowas. Das heißt, Verschwörungstheorien waren schon immer so ein bisschen Teil von Deutschrap, weil das ja auch immer dieses Narrativ ist, dass man sich gegen Unterdrücker auflehnt und seine Meinung sagt und sich nicht irgendwie in nehmen wir es mal, in Klassen unterteilen lässt und sowas. Also dieses Aufbegehren war schon immer da. Und ich glaube, so bei einem richtig großen Rapper und so richtig kontrovers wurde es dann schließlich bei Kollega, so 2017 rum, ein bisschen bei Haftbefehl, aber bei Kollega war es schon sehr deutlich, natürlich auch durch diesen Echo-Skandal angeheizt, dass es da in Abgründe geht langsam. Und ja, und heutzutage ist Verschwörungstheorien oder sind Verschwörungstheorien, wie ich schon gesagt habe, ja, schon so verwurzelt in so vielen Teilen der Gesellschaft, dass es auch an Rap nicht vorbeikommt.
Siehst du da eine Entwicklung also du siehst eine Entwicklung seit 2020, wir haben es gerade differenziert, aber was ist seit 2020 denn so eskaliert?
Nun, ne, du hast vorhin Corona angesprochen und ich würde es sagen, dass das auf jeden Fall so der Hauptgrund ist. Man kann auch einfach noch mal ein paar Jahre zurückgehen und vor Corona sich anschauen. Nehmen wir mal Donald Trump. Donald Trump ist oder sein Movement wurde durch eine Verschwörungstheorie angestoßen, durch das Birthertum. Dadurch, dass gesagt wurde, Obama ist nicht in Amerika geboren, das ist kein legitimer Präsident und sowas, da wurde gemauschelt und sowas. Und ich glaube, dass diese Bewegung, das ist so ein Teil, also das ist ein Aspekt. Wenn man es auf Deutschland beschränkt, dann kann man dann auch dieses Aufkeimen der neuen Rechten sehen, dass historische Sachen relativiert werden, was natürlich mit Sarrazin 2010 begann, über die Flüchtlingskrise und so weiter. Und ja, ich glaube dann, ne, und seit 2020 ist es halt irgendwie, da hast du halt in jeder WhatsApp-Familiengruppe so einen, der irgendwie mit Verschwörungstheorien in Kontakt kommt, im Bestfall einen. Und dadurch ist das so vielen Leuten ins Bewusstsein gerufen worden, dass es irgendwie auch Spaß macht, Verschwörungstheoretiker zu sein und da ein bisschen auch mal dagegen zu sein, zu poltern und sowas. Und ja, das war sehr einfach, weil dann ja die Impfsachen so verbreitet wurden und auf einmal konnte man persönlich teilhaben. Man war das erste Mal wirklich persönlich betroffen. Du warst bei 9-11, ich meine, who cares about 9-11 so, ne? Aber wenn es um Impfung geht, naja, das war ein gesellschaftliches Thema, was jeden betroffen hat. Und dann standen die Verschwörungstheorien direkt vor der Tür. Das hat viele verleitet.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes konnte man ja auch tatsächlich nicht vor die Tür. Also viele haben ja bei diesen Verschwörungstheorien und zum Thema Impfen auch immer davon geredet, dass man Menschen einpferchen will. Da gibt es in Deutschland dann nun mal so eine kleine Analogie, die man immer gerne dafür nimmt. Also alles das, was mit NS und Co. zu tun hat. Das sind einfach, glaube ich, Triggerpunkte, die damit auch manche Leute bewusst gesehen haben und bewusst verwendet haben, sodass es dann eben in diese Familien-WhatsApp-Gruppen gekommen ist, weil jeder mit diesem Thema irgendwie relaten konnte,
Klar.
oder sich zumindest gefühlt hat, damit relaten zu können. Da gab es ja auch ganz krude Vergleiche, auch während der Corona-Zeit, dass irgendwelche Demonstranten sich mit Anne Frank und Co. verglichen haben. Das sind ja absolute Reaches, würde man wahrscheinlich im Battle Rap sagen, wo man einfach sagen muss, was zum Teufel maßt du dir hier an, auf so eine historische Figur, die ja einfach nachweislich enormes Leid hat verleben müssen, dich da zu vergleichen in einer Situation, wo du eigentlich, naja, ganz normal dein Leben leben kannst, wie man in einer Pandemie eben sein normales Leben leben kann.
Ja, das war ja diese Jana von Kassel, Jana aus Kassel, ne? Das
Genau.
war die mit Sophie Scholl, die dann ganz frustriert das Mic hingeworfen hat, nachdem sie vom Ordner
Ja.
zurechtgewiesen wurde.
Habe ich ja gerade irgendeinen anderen, habe ich Anne Frank gesagt? Meinte ich nicht.
Ach, Anne Frank
Aber
gab's auch, keine Angst, keine Angst. Man
Anne
muss sie
Frank gab es auch
verstecken,
bestimmt. In
weil, wenn
irgendeiner
die Leute zu
WhatsApp-Gruppe
einem
gab es
kommen.
bestimmt, ja klar. In irgendeiner WhatsApp-Gruppe hat sich bestimmt auch nochmal jemand mit Anne Frank verglichen. Okay, damit wir es faktisch klar haben, geht's da natürlich dann nicht drum, sondern um Sophie Scholl. Aber dieses Eindringen von Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, machst du da übrigens eigentlich in dieser Begrifflichkeit irgendeinen Unterschied? Ich weiß, sie sind Begrifflichkeiten nicht immer so wichtig, aber also Theorien heißt, eine Theorie kann stimmen, per Definition, und Erzählungen heißen halt Erzählungen, weil man sie erzählt, sie müssen aber keinen Wahrheitsgehalt haben. So kenne ich die Definition.
Naja, ne, ich glaube, also erstens kann eine Verschwörungstheorie ja auch stimmen. Das heißt, das wäre nicht der
Ja,
Grund, warum man es
okay.
nicht so nennen sollte. Ich glaube, der Hauptgrund ist immer gewesen, ich habe das in ein paar Büchern gelesen, das bekannteste Verschwörungstheoriebuch, was zur Corona-Zeit kam, war von Katharina Nutschun und Pia Lamberti. Und die haben das damit gerechtfertigt, dass es insinuiert, es würde eine wissenschaftliche Komponente haben, diese Theorie. Und deswegen haben die gesagt, das Wort sollte verworfen werden. Das passiert in der Forschung auch teilweise. Ich habe viele Papers gelesen zu Verschwörungstheorien, aber meistens englische. Und ich muss dir sagen, das ist für mich so, dieses Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählung, ist es für mich, also ich muss da nicht differenzieren, also du kannst nicht differenzieren, weil es ein anderer Term ist. Conspiracy Theories ist zumindest in der US-Forschung ganz normaler Begriff, ein etablierter Begriff, den benutze ich auch und ich bin der Ansicht, dass so eine Begrifflichkeit, dass man dann irgendwie da irgendwas Wissenschaftliches reinlesen könnte. Wenn man den Begriff delegitimieren will, auf irgendeinen und oder die Forschung delegitimieren will, die mit diesem Begriff einhergeht, dann kann man das auch machen ohne so einen Kram. Deswegen. Ich mag auch das Wort Schwurbler nicht und so. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Nee, man
Also,
kann da auch einfach, weiß ich nicht.
wir müssen da gar nicht en Detail nochmal drauf eingehen. Mir war nur aufgefallen, dass dir wirklich Begrifflichkeiten in mancher Hinsicht gar nicht so viel wert sind wie, also sage ich jetzt bewusst, gar nicht so viel wert. Nicht egal, weil das könnten sie nicht sein, weil ansonsten hätten auch Menschen, die eindeutig rassistische Termini verwendet haben, zum Beispiel kein Problem bei dir. Und das wiederum hast du ja sehr gut erklärt, dass das eben genau nicht der Fall ist. Und du hast ja, finde ich, auch schon relativ klar definiert, eben wo diese rote Grenze ist oder rote Linie, die leider dann auch regelmäßig im Rap verwendet wird. Lass uns da nochmal so ein bisschen in diese Corona-Zeit reingehen, weil ich das auch sehr spannend fand. Menschen befinden sich hauptsächlich zu Hause, wenn sie denn den Informationen des RKIs Vertrauen schenken oder geschenkt haben. Menschen, ja, vielleicht manche fühlen sich eben auch zurückgewiesen und ja, fühlen sich nicht abgeholt von dem, was in Politik, Gesellschaft und Co. passiert. Warum ist das so eine gefährliche Zeit? Warum kann man da so reingrätschen als Mensch, der vielleicht vorher schon in Rap-Texten oder auch nicht in Rap-Texten Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen benutzt hat?
Also, vielleicht müssen wir mal ganz kurz dazu sagen, dass es wenig Rapper gibt, die Corona-Rap gemacht haben, ne? Also die über diese Sachen, ich meine, Kollege natürlich ein bisschen, aber es sind jetzt, oder ich verstehe deine Frage vielleicht auch falsch, aber es sind jetzt aus dieser Corona-Problematik sind jetzt nicht neue Artists entstanden, ne?
Ja, ich wollte tatsächlich auf was anderes hinaus, und zwar Menschen sind einfach empfänglicher für gewisse Theorien, ist
Ach, das
meine
meinst du, ja.
Theorie dahinter. Menschen sind empfänglicher zu einer gewissen Zeit für gewisse Themen. Und wenn ich mich sowieso schon zurückgedrückt fühle, dann ist ein Reflex, das Menschen zuzuordnen oder Gruppen zuzuordnen oder einer politischen Partei zuzuordnen, die gerade einfach da ist, ja, und die vielleicht gar nichts
Ja,
mit den Themen
natürlich,
zu
ja.
tun hat, ne? Das meinte ich.
Ja, klar. Nö, das ist ja ein ganz normaler Human Response, würde ich mal sagen, ne? Also, dass man, ich meine, während der Corona-Zeit, braucht man nicht drüber reden, da braucht man nicht wieder aufrollen. Du hast es gerade schon gesagt, viele waren zu Hause, aber das war ja bei weitem nicht das Einzige, was die Leute da abgefuckt hat. Und Verschwörungstheorien bieten halt ein schönes Ventil, ne? Also auf vielerlei Hinsicht. Also du kannst ja, ne, was du gerade gesagt hast, so eine Art Feindbild finden, du kannst einen Sündenbock finden, du kannst etwas Materielles für etwas Immaterielles verhältnismäßig. Na, jetzt habe ich mich verloren. Also du kannst sozusagen, wenn du so ein Virus oder sowas nicht greifen kannst, wenn du das nicht schaffst, dann kannst du das natürlich projizieren. Projizierst es auf etwege Feindbilder und so weiter. Und der ganze Frust, der entsteht und teilweise auch, ich meine, ganz viel, vor allem im Deutschrap, in dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, in dieser Deutschrap-Mittelschicht vielleicht, oder ist, ich weiß nicht, wie ich es nennen mag, ne? Aber so Künstler wie, zum Beispiel, ich mag Yesin ziemlich gerne. Der musste dann sehr viele Einbußen hinnehmen und sowas. Es wurden viele Konzerte abgesagt, auch von President übrigens, der auch, also ganz viele von diesen Mittelklasse-Künstlern, die haben halt sehr stark gelitten. Und ich glaube, dann ist es nur natürlich, dass du dir so als Frustventil dann was suchst. Und wenn du eh nicht so viel raus kannst, dann hängst du halt auch eher online. Ich meine, meine ganzen Schüler und sowas, die wurden ja auch zu Hause unterrichtet ständig. Ja, ich denke, das war nicht zu vermeiden.
Und dann erreicht man natürlich als Künstler, der genauso wie alle anderen zu Hause hängt und die Probleme hat, die alle anderen haben, auch Menschen, die eben zu Hause hängen und diese Probleme haben und vielleicht auch empfänglicher sind für diese Erzählungen und für diese Mythen. Und um nochmal zu der Frage vorhin zurückzukommen, das ist halt einfach ultra gefährlich, Benzin auf schon ein bestehendes Feuer zu kippen.
Wie meinst du das?
Also wenn das Feuer sowieso da ist, Menschen sind unzufrieden, ja, und dann kommt ein Rapper um die Ecke und verbreitet Verschwörungstheorien, dann sehe ich das so wie Benzin auf Feuer. Also ja, du hast sowieso schon eine Problematik, die herrscht. Scheißegal warum, ja, wirklich scheißegal warum. Aber ich suche mir eben diese Leute.
Genau, ja. Und das ist witzig, weil jetzt können wir auch so Bogen vielleicht spannen zu meinem Content. Weil
das war das Ziel.
Dass, Mann Gott, ja, wir haben die organischen Überleitungen noch nicht drauf, aber vielleicht kommt das noch.
Alles gut.
ja, weil, aber das, was du sagst, ne, also dieser 100% Real Talk Podcast, der von Belasch und Boogie, der MC Boogie, der ist ja natürlich, der ist im Deutschland verwurzelt, ne? Machen wir uns nichts vor. Und das wurde zwar kritisiert hier und da, aber ich wollte in meinem Video halt auch zeigen, dass, ja, dass da, diese Gefahr manchmal outzucallen irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und das soll jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier so ein großer Kämpfer oder ein Widerstand zu diesen Leuten bin und sowas. Das macht mir auch Spaß und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es macht mir auch, es befriedigt mich auch ein bisschen in so einer, weiß ich nicht was, das klingt jetzt falsch, aber ich finde auch, dass Bela schon mal einen auf den Deckel bekommen musste, ne? Und dann habe ich das umgesetzt, weil es hat halt sonst keiner so richtig getan. Und das habe ich dann auch bei anderen Gestalten gemacht. Und ein Grund war neben meinem, also ich wusste, dass das Leute mögen, was ich da mache. Also, ne, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant oder sowas. Ich weiß, dass das Leute mögen, aber es muss auch irgendwie mal getan werden, habe ich gedacht.
Ja, genau, es gibt diese Videos halt, glaube ich, einfach nicht, weil, und jetzt reite ich komplett Klischees, sich vielleicht der Normalo-Rap-Hörer vielleicht auch gar nicht mit diesen Themen befassen möchte, denn würde er sich damit befassen, was da explizit gerappt wird, dann würde man vielleicht bei manchen, die das verstehen, auch merken, hups, da wird ja gerade was verwendet, das kenne ich aus ganz anderem Kontext. Da wird vielleicht was Antisemitisches verwendet, da wird eine Verschwörungserzählung der Rothschild oder sonst irgendwas mit verwendet, was man vielleicht aus, keine Ahnung, sonstigen Medien, Geschichtsunterricht, keine Ahnung was, mal mitbekommen hat, dass da sowas gefallen ist. Und ich glaube, und da sind wir wieder bei der Deutschrap-Mittelschicht, die du gerade angesprochen hast, denn auch die Mittelschicht in Deutschland hört ja genug Deutschrap. Die wiederum ist vielleicht affiner für diesen Content, was wahrscheinlich dann auch erklärt, warum deine Videos so 100 bis 200.000 Views haben und nicht 2 Millionen, weil es eben diese Mittelschicht ist, die zwar vorhanden ist, aber im Deutschrap, glaube ich, einfach nicht so riesig ist. Oder wie siehst du das?
Oh, also da würde ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen. Also wenn du jetzt sagst, ein Video von mir, also ich habe jetzt gerade nicht geguckt, also mein letztes Video habe ich, glaube ich, vor 3 Wochen hochgeladen oder vor 2 Wochen. Und wenn ich jetzt mal gerade drauf schaue, das hat 93.000 Views und das davor hat 100.000 Views und sowas, ne? Also natürlich haben die keine Millionen Views. Das liegt aber auch an der Reichweite, die natürlich noch ein bisschen geringer ist, ne? Mhm. Ich bin ja auch kein großer YouTuber. Nur, also, ich glaube, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass das nicht mehr Leute konsumieren würden. Es ist nur so, dass es als YouTuber natürlich super schwer ist, da diese Reichweite hinzukriegen. Und das hat jetzt mit den letzten Videos gut funktioniert, weil da sehr große YouTuber drauf reagiert haben. Aber weißt du, also ich würde das jetzt nicht so kategorisieren, wie du es gemacht hast.
Das ist ja vollkommen legitim, wenn du das, du kennst außerdem auch deinen Content und die Leute, die das konsumieren, besser als ich. Deswegen weißt du ja wahrscheinlich auch, Reaction, Streaming und so weiter ist halt aktuell das Ding, wenn du über die Reichweite wahrscheinlich gehen magst für deine Videos. Wie haben dich so die ersten Reactions erreicht oder die ersten, also im Sinne von nicht die ersten Reaction-Videos, die vielleicht auch, aber so die ersten Reaktionen nach den ersten Videos zu Rechten beziehungsweise Nazis im Deutschrap, wie hast du da auf diese Resonanz draufgeschaut?
Also ich habe halt gesehen, dass das Ganze am Anfang so ein paar Deutschrap-YouTuber sich angeschaut haben oder so ein paar Deutschrap-Streamer. Und ich habe mich da natürlich drüber gefreut. Ich bin in so einer Größe. Ich habe mir am Anfang noch immer jede Reaktion so angeschaut. Nochmal bei Twitch das so nachgeguckt und sowas. Aber irgendwann konnte ich mein eigenes Video dann auch nicht mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. und dann hat das halt wie eine Reaktion war zum Beispiel ziemlich toll. Die wurde von dem Philipp Schlaffer und Axel Reitz gemacht. Das sind beides Nazi-Aussteiger, Neonazi-Aussteiger. Und die haben ganz viele Sachen, die ich so lapidar dahin gesagt habe, immer noch so schöner eingeordnet haben. Diesen Max Damage, diesen NS-Rapper. haben so seine Geschichte auch noch ein bisschen nacherzählt, weil sie die mehr darüber wussten und sowas. Also das ist total toll. Und dann gab es so große YouTuber wie Stay, der hat das halt sich angeschaut und dadurch habe ich dann ganz viel Zuwachs bekommen und also ich habe diese Reaktion, ich würde sagen, also wenn man nicht ein absolutes Genie ist, eine absolute Nische im absolut richtigen Zeitpunkt trifft, dann ist man heutzutage, würde ich mal so sagen, von solchen Reactions abhängig, um wachsen zu können. Ich bin letztes Jahr, ist mein Channel auch erst dadurch, das erste Mal hat so einen kleinen Bump erhalten, dass Roos dieses Belash-Video geschaut hat und da hat Marvin California, mein Kollege, Video geschaut und ne, da kommen halt immer diese Bumps rein und jetzt ist es so, dass durch diese Restreamer oder wie man es nennen mag, durch diese Reactions, dass es jetzt auch auf einmal bei random Leuten auftaucht im Algorithmus oder auf der Startseite bei YouTube und ja, das siehst du halt auch, wenn du dir den Entwicklung des Channels anguckst. Und das ist auch der Grund, leider, dass so ein Belasch jetzt mein Channel sein Video hat sperren lassen, weil ihm immer mehr Leute geschrieben haben, wenn sie seine Sachen sehen, dann sehen sie auf einmal auch mein Video da aufpoppen in den Recommendations. Das heißt, das ist ein kleiner negativer Randaspekt. Aber ansonsten habe ich da sehr wohlwollend drauf geschaut und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn jemand das gestreamt hat, was ich gesehen habe, habe mich dann auch so artig bedankt und so. Und vielleicht noch zuletzt, bevor ich jetzt zu viel rede, was ich am Anfang noch machen konnte, ist so jedem Kommentar ein Herzchen geben und dann ab und zu mal so diskutieren in den Kommentaren. Das kann ich mittlerweile nicht mehr so machen, da komme ich gerade nicht hinterher. Das tut mir ein kleines bisschen weh, aber ich muss versuchen, da eine gesunde Balance zu finden, weil ich auch den Drang habe, mich oft zu hart zu rechtfertigen. Vielleicht kennst du das auch, ich weiß nicht. Darf ich
Also
fragen, in welchem Job du arbeitest?
ich bin im Marketing unterwegs, ich mache Öffentlichkeitsarbeit und je nach Kunde kann das passieren. Klar, also du möchtest Community Management machen und wenn du Community Management machen magst für größere oder kleinere Channel, manchmal funktioniert es übrigens auch bei kleineren Channeln, die dann einfach ein sehr, sehr gerade besprochenes Thema, sehr, sehr aktuell und dann generierst du natürlich dadurch, wie du agierst auf Social Media und so weiter, teilweise auch YouTube. Dann ja, so, dass du eben auch auf Follows und vor allem auf Kommentare angewiesen bist, damit
Ja,
eben
total,
der
total.
Algorithmus angefeuert wird. Und manchmal schießt man da übers Ziel hinaus. Das mag im Rahmen von einem YouTube-Account, den man selber führt, schön sein, weil du merkst, hey, das pusht ja weiter oder der Bump ist größer, als ich dachte. Wenn das so dein Job ist, aber du hast so keinen Gewinn dadurch, weil es nicht dein Account ist, dann ist es einfach nur Arbeit.
Das kann ich mir
Das
vorstellen.
ist das Community Management, wenn man das macht. Oder das ist aber genauso, wenn du eine Veranstaltung machst, du machst, keine Ahnung, bist im Marketing, Öffentlichkeitsarbeit unterwegs und machst eher Veranstaltungsmanagement und du planst mit 60 Leuten bei einer Veranstaltung. Es stehen halt einfach schon, als du kommst, stehen 100 Leute davor. Dann hast du auch ein Problem. Das ist immer schwierig, finde ich. Ich habe zum Beispiel den letzten Podcast, den ich gemacht habe mit der Daria, schöne Grüße, von Die Liga lebt. Und machst du bei Instagram einen Beitrag mit ihr zusammen. Mein Account ist kleiner als ihre. Heißt, poste ich das alleine, hat das Ganze vielleicht 30, 40, 50 Likes. Posten wir das zusammen, hat das Ding aktuell 435. So, dann siehst du natürlich schon. Ah, okay, war jetzt vielleicht nicht so eine schlechte Idee, da so einen gemeinsamen Beitrag zu machen, weil natürlich sieht man das in der Reichweite, dass das eben gepusht wird, ne? Dadurch, dass das auch nochmal Leuten angezeigt wird. Aber das ist ja genau das Ziel für so ein YouTube-Video. Wenn du dir wirklich so viel Arbeit, wie du da reinsteckst, dann willst du ja auch, dass da Leute drunter kommentieren und vielleicht macht es auch manchmal Spaß zu lesen. Keine Ahnung, was für ein Scheißvideo der CR7Z oder Abstrakt ist doch gar kein Nazi. Ja, und dann denkst du dir
Ja.
so, ist zwar Quatsch, aber danke für den Algo. Ne? Es ist ja auch, ist ja eigentlich auch ganz nett. Bad News are good news. Das gilt zwar insgesamt in der Gesellschaft nicht mehr, aber in dem Fall schon.
Da muss ich mich noch mal reinfuchsen. Also irgendwann kriege ich das auch hin, dann bis das so zu sehen. Das ist eigentlich ein guter Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Also überleg dir mal, du machst einen Podcast, du würdest jetzt sagen, Franz Pökler macht jetzt einen Podcast, ziehst dir eine Maske auf, damit keiner dein Gesicht sieht oder auch nicht, und stehst dann da auf der Bühne und es würden halt einfach nur 5% von den Leuten kommen, die ein Video von dir gesehen haben.
Ja,
Da kannst du
ja.
dir überlegen, was bei dir in der Nähe für eine Halle oder für ein Stadion oder was auch immer ist und das machst du voll. Und das ist irre, wenn man sich das einmal so wirklich Das ist jetzt ein bisschen Vertriebsgespräch, was ich hier gerade mit dir führe, tatsächlich.
Nein, aber, ich finde das total interessant. Ich lüge nicht. Ich finde es echt interessant. Ich habe da wirklich nicht drüber nachgedacht. So, ja.
Manchen Leuten macht das auch Angst. Ich will jetzt hier keine Popularitätsangst schüren. Aber na klar, also das wissen jetzt sehr, sehr viele Leute von deinem Account, dadurch, dass du das hochgeladen hast. Positiv wie negativ. Die Folgen kannst du besser bewerten als ich, klar. Du kriegst sie ja sichtbar in allen Statistiken, die man bei YouTube so einsehen kann und Co., aber vor allem ja auch bei Kommentaren und Co. Aber sag mir, ob du es so siehst, ob du dem CR7Z und Abstrakt sind keine Nazis genauso darüber freust wie über so einen 7-Seiten-Kommentar, wo man am Anfang sich schon denkt, so, boah, keine Ahnung, ob ich mir den durchlese.
Nee, ich glaube, also erstmal ganz schnell, CR7Z, den müssen wir jetzt hier ganz schnell exkulpieren, ne? Also der ist, den habe ich nicht Nazi genannt, der ist nur der Collabo-Partner, der Ex-Collabo-Partner.
Wichtig, auch schwierige Sachen gemacht, aber ja.
Ja, möchte ich aber noch beleuchten, wenn ich ein Corona-Video mache, also Corona-Deutschrap-Video. Mache ich aber erst schön. Im November oder so.
Guter Teaser, danke.
Also ich glaube, wenn jemand wirklich schreiben sollte, Abstrakt ist kein Neonazi oder sowas oder kein Neurechter oder wie man es auch immer bezeichnen mag, dann ärgert mich das in der Hinsicht, dass ich irgendwie ganz klar, du hast vorhin das Thema Masterarbeit angesprochen, ne? Also ich habe ja quasi dann immer so richtig durchanalysiert und so ist jedem quasi vor Augen geführt, welche Schritte dazugehören, welche Ideologie dazugehört, dass man dich ruhigen Gewissens so bezeichnen kann. Wenn solche Kommentare kommen, denke ich mir dann, aber wenn Leute längere Kommentare ausformulieren, dann lese ich die eigentlich lieber, weil dann werde ich eher gechallenged. So. Aber eigentlich ist es mittlerweile auch so, ich möchte eigentlich auch nicht immer gechallenged werden unter jedem Video, aber naja.
Es ist halt sehr challenging Content, ne? Also du challenged eigentlich fast das Gehirn von anderen Leuten damit. Weil, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin Nutzer in erster Linie. Ich setze mich hier hin, auf die Couch, hier nebendran. Du siehst meine Kamera hier, aber du siehst den Hintergrund nicht, aber direkt hier neben ist eine große Couch, das ist ein großer Fernseher. So, ich habe das große Glück, ich gucke nicht wie manche Leute YouTube über einen kleinen Bildschirm, sondern ich mache mir das hier schön an und dann läuft das so groß, wie ich ein Fußballspiel gucke. Kleiner Spoiler für gleich, sprechen wir auch noch drüber, läuft halt eben dein Video. Nur mal kurz, falls du dich noch nie mit jemandem über ein Setting unterhalten hast, wie der überhaupt dein Video geguckt hat. So, und dann mache ich das an und dann schaue ich mir das natürlich auch en Detail an und weiß, in der nächsten Stunde ist keine Zeit für ein Second Screen. Also ich kann währenddessen jetzt nicht nochmal Instagram aufmachen. Oder
da bist du, glaube ich, die absolute Ausnahme, aber das ist schon aller Ehren wert, ne? Das so Fokus zu machen.
Also ich denke mir, aber das meinte ich mit challenging Content, ne? Also das kannst du natürlich nebenbei laufen lassen. Das ist vollkommen okay. Da kannst du aber auch nebenbei eine alte Scrubs-Folge laufen lassen oder weiß ich nicht was. Aber ich denke mir, wenn ich mich diesen Sachen doch hingebe und ich will etwas, was challenging Content ist, keine Ahnung, ob es den Begriff übrigens gibt. Wenn nein, haben wir den gerade erfunden, auch schön.
ich glaube, der wurde schon
benutzt. Ja, ich glaube auch. Dann heißt das aber automatisch auch, entweder ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, dann kann ich mir das angucken, oder ich beschäftige mich nicht mit dem Thema, dann kann ich aber auch was anderes gucken. Ne? Also du verstehst die Differenzierung, glaube ich.
Sicher, sicher. Ja, klar.
Zu sagen, naja, dann gucke ich mir wirklich seichte Unterhaltung an. Ne? Ich mache jetzt hier nicht Rosamunde Pilcher an auf ZDF, aber irgendwas Seichteres gibt's ganz bestimmt. Ne? Highlights von Zlatan Ibrahimovic zwischen 2004 und 2008 zum Beispiel. So, das kann ich mir alles angucken. Das ist auch nett, macht auch Spaß. Oder der frühe Ronaldo, auch geil. Aber das ist halt kein Vergleich zu einem Franz-Pöckler-Video, wo ich sage, das fahre ich mir rein, wie gesagt, auf dem großen Fernseher dann dementsprechend auch. Nicht, dass du die krassesten Visuals der Welt hast, darum geht's aber auch gar nicht, sondern es passiert überhaupt irgendwas in dem Video. Du kannst auch ein Standbildvideo nur mit Audio machen, dann hast du im Prinzip einen Podcast. Funktioniert auch.
Ja. Oh, das sind gerade sehr warme Worte, das freut, also, ne?
Ich habe keine Ahnung, ob ich da der Einzige bin. Vielleicht habe ich mich hier gerade auch als übelster Loner rausgestellt. Ist auch vollkommen okay. Finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich finde,
das glaube ich nicht.
Ich glaube das auch nicht. Aber ich glaube, du hast vorhin von Nutzungsverhalten gesprochen. Ich glaube tatsächlich, viele Leute, vielleicht auch etwas jüngere Leute, die damit befasst sind, die schauen sich das halt einfach wirklich auf dem Handy an oder machen, wenn sie YouTube Premium haben, vielleicht den Bildschirm aus parallel dazu und kochen. oder sonst was. Was auch legitim ist, ne? Weil dann guckst du halt nicht parallel auf den Second Screen. Aber machst du dir über dieses Nutzungsverhalten an sich Gedanken? Also steckst du mehr Zeit in so Visuals oder in Erklärungen, die vielleicht auch mal länger sind, im Wissen darüber, dass das vielleicht manche Leute gar nicht packen? Also rein von der Knowledge her?
Von der Knowledge her meinst du meinst du jetzt die Konzentration oder die kognitive Leistung?
Ich glaube, ich meine eher die Konzentration, aber die kognitive Leistung finde ich auch ganz interessant. Also wer ist dein Publikum?
Ah, oh, okay. Also was die Konzentration angeht, ich mache mir da ehrlich gesagt so ein paar Gedanken. Ich weiß nicht, hast du mal diese amerikanischen oder die englischen Video-Essays verfolgt, die so aufgekeimt sind 2016, 17, 18? Sean, Three Arrows, wie sie alle heißen? Big Joel? Nee. Null, okay, gut. Also das ist so, das ist sozusagen so meine Art Vorbilder, jetzt nicht unbedingt, was die Ideologie angeht oder so, aber den Style. Und was du gerade gesagt hast, man könnte auch einfach den Content so laufen lassen und wie ein Podcast sprechen und sowas, das mag ich auch gerne, also ich höre sowas gerne und so weiter. Aber ich mache schon öfter in meinen Content so, ich meine, wenn wir jetzt mal dieses Nazis in Deutschland Video sehen, da zeige ich 8 Minuten lang nur Zitate aus Mein Kampf. Und trotzdem ist das Video ziemlich durch die Decke gegangen. Es ist jetzt weg wegen einer Verleumdungsbeschwerde, aber das war, ich hätte niemals erwartet, wie das durch die Decke gegangen ist. Und die Leute haben das, die wollten das. Also die haben dann gesagt, ja, okay, mir wird jetzt hier einfach nur die ganze Zeit was von Hitler vorgelesen. Mhm. Und da wurden noch nicht mal großartig analysiert oder sowas. Ich habe ein paar Sachen zusammengefasst. Das heißt, durch so einen Content werden Leute auch teilweise mit diesen geschichtlichen, teilweise trockenen Themen. Hitler ist natürlich immer ein Sonderding, ne? Also das Hitler trocken und das ist ja fast schon ein Widerspruch. Aber das heißt, ich mute das schon meiner Audience zu, dass man sich da ein bisschen durchkämpfen muss, dass es mal trocken ist, dass es einen trockenen Teil gibt. Aber ich finde, dass ich das manchmal so durch Sprüche, Einspieler, Memes, Videospielreferenzen und so weiter oder andere Popkulturreferenzen versuche ich das dann aufzulockern. Oder ja, also ich versuche ehrlich gesagt so eine Mischung aus beiden zu schaffen. Also nicht so ganz dry Podcast-Geschichtsvorlesung, aber auch nicht so ein Meme-Festival, wo man dann halt den 50.000. Mal Barney Stinson sieht, wie er awesome schreit oder sowas. Na, weißt du, was ich meine? Und ja, klar. Und ich weiß aber, dass viele meinen Content auch schon so. Ich meine, du hast gerade Scrubs angesprochen, oder? Das ist ja so ein Comfy-Content, oder? Ist das bei dir dann Scrubs, dass du schon so oft geschaut hast?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich nicht so der Serientyp bin tatsächlich. Also ich gucke gar nicht so viele Serien oder sowas alles. Ey, es gibt richtigen, also wenn so Comfy-Stuff ist bei mir so richtig nerdiger Scheiß einfach tatsächlich. Das sind so alte VBT-Runden oder sowas in der Art. Also wirklich Sachen, die ich mitspreche.
Sehr schön, bei dir auch.
Absolut, natürlich. Du willst meine, also gruselig, wenn wir unsere YouTube-Startseiten vergleichen würden. Gut, bei dir würde tatsächlich dann wahrscheinlich doch nochmal einiges anderes, aber es gäbe wahrscheinlich eine gewisse Überschneidung, die ich bei vielen Leuten nicht vermuten würde. Aber natürlich, ja klar, alte VBT-Runden auf jeden Fall. Der gute, wenn wir bei Twitch-Streamern sind, jetzt bewegen wir uns ganz kurz vom Thema weg, aber so ist das manchmal in Gesprächen halt. Der gute Kiko, der ja damals auch gut beim VBT aktiv war, streamt ja auch seit einiger Zeit. Der liebe Freund und Pimpf, auch Freund des Hauses, der ja schon hier zu Gast war. Die beiden wollten eigentlich auch noch mal hier zusammen vorbeikommen bei diesem wunderbaren Podcast. Ich bin mit Pimpf halbwegs regelmäßig in Kontakt. Kiko macht die Streams und macht da einfach auch geilen Content. Und er reactet ja heute noch auf VBT 13, 14 Content und Co. Ja, du musst dir überlegen, wie lange dieser Content offenbar für eine gewisse Zielgruppe, ne? Da sind wir wieder dabei, wer ist deine Audience und so weiter. Mhm. Für eine gewisse Zielgruppe, und das sind regelmäßig 100, 200, 250 Leute über live und dann nochmal so das Zehnfache, wenn du das bei YouTube vergleichst, die gucken das bis heute. Und es sind ja nicht diese Leute, die früher VBT 2011 Weekend gegen Battleboy Basti 2,1 Millionen geguckt haben, sondern das sind die, die bis heute da irgendwie einen kleinen Softspot für haben. Das ist für mich Comfy-Content.
Ja, ja, ja. Das Das ist gut. Oder die Bewertung von Azenkall und Gordon oder so ein Kram.
Ey, ich wollte, ohne Scheiß, ich dachte, das wäre zu nerdy, wenn ich das jetzt sage, aber genau das ist es. Genau das ist der Konfi-Bereich, in dem
ich. Ich schwöre dir, also die VBT 2012 Sachen da, Klaus gegen Steezy oder sowas, das kann ich mitsprechen, die Bewertung mittlerweile.
Ja.
Das ist schon, da schämt man sich schon ein bisschen, wenn man das so gut kennt, aber es ist einfach mal so, ne? Wir haben diesen Content.
Können wir einmal kurz, weil ich das ansonsten mit niemandem besprechen kann, können wir einmal ganz kurz darüber reden, wie unfassbar traurig das ist, dass es die Konstellation Mauli, Azenkall, alle dieser Gordon und Mac Twist damals noch, dieses legendäre Video zwischen Esther und Klaus?
Ja.
Ja, müsste ja eigentlich sein. Zwischen Esther und Klaus, das Bewertungsvideo in dieser Konstellation, damals VBT-Finale muss es ja gewesen sein, nicht mehr gibt. Können wir einmal gemeinsam kurz feststellen, dass das scheiße ist, dass es dieses Video nicht mehr gibt?
Ich finde es scheiße, ich kenne aber Leute, die haben es noch.
Ah, okay, gut, dann würde ich sagen, lässt du mir vielleicht später nochmal in Kontakt zukommen, wenn du kannst, weil das brauche ich zumindest für mein Archiv.
Okay, also ich habe es selber nicht bei der Hand, ich müsste auch nachfragen, aber ich könnte es kriegen.
Alles gut.
Darauf wurde reagiert von McTwist und KuchenTV, es gibt so eine Version, die findest du auch bei YouTube, also du findest das schon noch, es ist aber zerstückelt und da reden Leute drüber, es macht nicht so viel Spaß.
Okay, die Originalversion gibt's aber trotzdem nicht mehr, ne? Also die
hundertprozentige Original, nein.
Ja, okay, na, das ist wirklich,
ach so, das meinst du, gibt's noch. Wenn ich sie habe, sage ich dir Bescheid.
Oh, das wäre grandios, weil das ist für mich so ein Comfy-Ding, dass also damals gab es das Wort Cringe noch nicht, glaube ich, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Da gibt es Momente, die für mich die Definition dieses Wortes sind.
Es hat einfach den Sinn.
Ja, es hat einfach den Sinn und ach, was waren denn noch so für legendäre? Ich fand es einfach besser. Kommt auch, glaube ich, regelmäßig vor als Begründung.
Wunderschön. Oder wie TJ, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Oh, jetzt wird's richtig nerdig. Ich glaube, wenn jetzt noch jemand das zuhört, der hat schon längst ausgemacht, das ist,
ist vollkommen okay.
Nee, aber das ist so, naja, wie auch immer, ich will jetzt VBT-Thema reingehen, ne? Aber, was du gerade mit.
Vielleicht ist das ein Part, den wir nochmal in einem weiteren Video besprechen müssen, dass wir einfach einmal ordentlich.
Also, ich liebe, also VBT 11 bis 14, so war, ist schon ein Traum gewesen.
Ja, ist schon
oder 15 sogar.
Absolutes Ding.
Und diese Comfy-Sachen, ne, also du, ne, wir schauen jetzt teilweise so, wie Gordon da seine, oder ob er VCB-Reaktion da seine, was hat er getrunken, seinen Sauerkrautsaft trinkt.
Sauerkrautsaft, genau. Ansonsten hat er noch irgendwas gegessen, was er nicht mochte, damit er nichts bewertet, sondern nur eine Reaktion zeigt, glaube ich, so war die Erklärung. Wo man sich auch denkt, so, ja, was ist denn das? Es ist ja genau das eigentlich.
Wir vom Prenzlauer Berg gegen Smooth Attack. An dieser Stelle Rest in Peace an Presto.
Absolut, Rest in Peace an Presto. Ich habe es auch über die Instagram-Seite von Fuppes und Rap nochmal veröffentlicht, denn ich glaube, du hast kein Instagram, deswegen kannst du es auch gar nicht gesehen haben. Es gab tatsächlich vor anderthalb Jahren, jetzt driften wir komplett ab, aber das müssen wir jetzt
einmal kurz schneiden.
Ich glaube vor anderthalb Jahren tatsächlich einen Kontakt zwischen Presto und meiner Wenigkeit, weil wir ganz gerne tatsächlich auch einen Podcast aufnehmen wollten, denn es gibt ein wunderbares Rap am Mittwoch Exclusive, wo er sinngemäß sagt, für mich gibt's nur zwei Themen im Leben, Fußball und Rap. Und da dachte ich mir, ja gut, wie heißt dieser Podcast? Da kann ich ja wohl sagen, da lade ich dich alleine mal deswegen ein.
Oh, das ist sweet. Leider, ja.
Ja, genau. Leider ist relativ kurz danach klar geworden, dass er schwer erkrankt ist und dann gab es nicht mehr die Möglichkeit, mit ihm in einer gesunden Form zu sprechen. Und dann halte ich es auch für relativ pietätlos, da jetzt nachzustochern. Ich hätte ihn gerne in diesen Podcast eingeladen, wenn er wieder gesund gewesen wäre. Aber ansonsten, genau, rest in peace an den guten Martin.
Ja, und also mir haben jetzt auch schon ein paar Leute geschrieben, dass sie meine Videos so zum Einschlafen gucken und sowas. Und das ist genau das, was ich früher mit anderen YouTubern gemacht habe oder hören. Und das ist für mich, das finde ich dann doch schön, doch ziemlich schön, ja.
Du kennst das
ich weiß ja auch, gar nicht, wie wir überhaupt darauf gekommen sind.
Aber. Ja, aber ich drifte jetzt, also ne, wir sind abgedriftet, jetzt versuche ich gerade wieder zurückzukommen. Leute schauen ja auch Nazi-Dokus zum Einschlafen, also zum Thema Mein Kampf und Co. Also eigentlich, nicht, dass es eine Nazi-Doku ist, was du da hochgeladen hast, aber klar, die Themen überschneiden sich in Teilen.
Auf jeden Fall.
Gerade bei den Themen. Wenn wir nochmal kurz bei der Differenzierung, du hast ja drei Videos hochgeladen, die drei verschiedene, ich sag mal, Eskalationsstufen vom rechten Spektrum Das kannst du mir jetzt sagen, ob ich das richtig formuliert habe, aber ich würde es einfach mal so bezeichnen. Mit aufgenommen hast, gab es da, oder würdest du für dich so ein, also erstmal würdest du jetzt, auch nachdem du das hochgeladen hast, alles noch genau so einteilen oder hast du für dich eine neue Eskalationsstufe bei irgendjemandem gesehen, der vielleicht auch auf deinen Content reagiert hat oder dir nochmal gezeigt hat, hups, da ist ja jemand rechter oder weniger rechts, als ich dachte?
Nein, von den Thematisierten, ich habe kurz mit Chris Ares geschrieben.
Auch Sätze, wo man nicht gedacht hätte, dass man die im Leben mal sagt, aber ja.
War nur in YouTube-Kommentaren. Ich hab ihn gebeten, mir doch bitte eine E-Mail zu schreiben, ist aber nichts gekommen. Aber gut, was soll's. Nein, würde ich nicht. Man kann, also ich bin mir durchaus bewusst, dass das, was Chris Ares gesagt hat, oder was abstrakt, vor allem eigentlich eher abstrakt als Chris Ares, gesagt hat, dass man die auch locker ins erste Video zu den Nazis hätte packen können. Oder dass man Präsident auch als Neurechten bezeichnen könnte, eventuell, aber nur in einer der, oder ja, vielleicht eine der vier Säulen und sowas. Das heißt, das habe ich, glaube ich, auch gesagt, so, da sind schon so schwimmende Übergänge. Und ich würde aber, ich meine, die Videos sind noch nicht so lange draußen, ne? Ich glaube, 1,5 Monate oder so. Nein, also bislang hat sich da nichts geändert. Zumindest fällt mir gerade spontan nichts ein.
Ist doch perfekt. Also ja. Wir waren ja vorhin bei der Masterarbeit. Gewisse Sachen, die man sich anliest oder anhört in dem Fall und wahrscheinlich auch langes Deutschrap hören an sich bei dir, ja, schult ja auch enorm, Sachen einteilen zu können. Plus deine Vorbildung dazu, dass du vielleicht manche Dinge auch einfach etwas wissenschaftlicher vielleicht einordnen kannst. Hat dir das überhaupt geholfen? Würdest du sagen, das ist jetzt ein gutes Ding gewesen, dass du in dem Bereich studiert hast?
Absolut. Also, was heißt studiert? Also, ich weiß nicht, hast du das Daniele Ganser-Video geschaut, was ich gemacht habe?
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Das ist jetzt gerade auch wieder weg, aber das werde ich neu hochladen, weil Belasch das auch hat striken lassen, weil er so ein kurzer Ausschnitt von ihm da drin ist. Mhm. Aber also das ist witzig, weil wenn du das jetzt gekannt hättest, dann würdest du sehen, weil da gehe ich sehr stark drauf ein, auf meine eigene Bildung, auf das, was ein Historiker ausmacht, wie man im Studium bei Hausarbeiten vorgeht, okay, wie man wissenschaftlich arbeitet in der Geisteswissenschaft, nicht nur in der Geschichtswissenschaft, also auch in der Geisteswissenschaft generell. Und das hat mir super geholfen, weil ich da auch meine eigenen Hausarbeiten als Vergleichsreferenzen nehme, um zu zeigen, warum Daniele Gansers Doktortitel nicht, also der sollte nicht da sein. Und da zeige ich halt so wissenschaftliche Lücken auf. Das kann man sich auch anlesen. Ich glaube, auch in den letzten Jahren haben das viele gemacht. Aber das hat mir schon geholfen, ein bisschen, was den Deutschrap angeht, bei Kollega und so weiter. Lass mich überlegen. Also Geschichte ist meine Leidenschaft so. Und aber ich glaube nicht, dass man meine Bildung braucht. Man braucht keinen Master in Geschichte, um zu sehen oder um aufzuzeigen, warum bei Kollega antisemitische Stereotype verwendet werden oder warum Belaschs Auslegung einer Statistik keinen Sinn ergibt. So, ne? Also das ist eigentlich auch eher Logik, würde ich sagen, oder nennen das Dialektik.
Ich glaube, das ist bei manchen, also gerade bei Kollega ist das ja auch so ein bisschen in den, naja, Mainstream ist zu viel, aber zumindest an sehr viele Rap-Hörer auch übergegangen, dass man sich ein bisschen mit dem Thema Verschwörungstheorien und Kollega auseinandersetzen musste, weil es eben so offensichtlich war, Thema Free Spirit und so weiter, da konnte man ja überhaupt nicht mehr dran vorbei, da war da jede Line voll von irgendwelchen absolut problematischen bis grenzrecht. Also das war ja der absolute Overload an genau diesem Thema. Deswegen da wahrscheinlich einfach eine relativ breite Vorbeschreibung oder Vorbeschäftigung von auch anderen Medien wahrscheinlich mit diesen Themen. Hast du für dich auch viel, also hast du zu diesen Videos viel Hip-Hop-Medien konsumiert? Also bis auf die Thematik mit President, wo man dann irgendwie 16 Bars Video auseinandernehmen musste. Das habe ich wohl gesehen. Aber so viel Hip-Hop-Medien, klassische, erstmal gibt es nicht mehr. Das haben wir auch rausgefunden. Ja. Aber worauf ich hinaus will, Quellen an sich sind ja gerade so in wissenschaftlichen Arbeiten super wichtig. Wenn die Quellen natürlich in der Kunstform schon da liegen, ist das schön, aber es gibt ja auch die Sekundärquellen, wo quasi jemand drüber schreibt. War das für dich interessant oder hast du wirklich ausschließlich versucht, ich sitze jetzt hier und ich gucke mir jetzt diesen Text an und was jemand anders dazu geschrieben hat, ist mir eigentlich relativ egal?
Na, ich stelle ja bei den vielen Kontroversen auf den Kontext dar und die Rezeption an sich, die hat ja schon vor Jahren erfolgt bei Kollegen. Ne? Bin eigentlich voll der Nachzügler. Also ich habe jetzt bei Kianusch zum Beispiel habe ich ein Video gemacht. Ist nochmal kurze Side Note, ist übrigens das einzige Video von mir, was ich vielleicht mal entfernen werde, weil das nicht so standgehalten hat. Sonst habe ich immer nur ältere Themen gehabt, auch das mit President ist ja länger her. Das heißt, da hast du, weil du, ich zeige ja genau, wie die Rezeption war und wie die Medien darauf reagiert haben, die Rap-Medien. Das heißt, natürlich ziehe ich die mit ein und nehme dann halt irgendwelche Artikel aus der Juice oder sowas. Oder ich habe jetzt im letzten Video hatte ich einen Auszug aus dem Buch von hier von, wie heißt das, Slick One von Selfmade
Elvia
Records und sowas.
Omerbegovic.
Elvia Begomiro, ja, irgendwie so. Und doch, das ziehe ich schon, das beziehe ich schon mit ein. Also, und ganz vieles meiner oder ganz viel Content von mir hat ja auch diese Interviews auch von mit 16 Bars, mit Backspin, mit hiphop.de und sowas. Und ich greife schon sehr, sehr viel eigentlich auf die Rap-Medien zurück. Doch, würde ich schon sagen.
Wenn wir jetzt gerade bei President waren, ich hatte es vorhin schon leicht angekündigt, dann lass uns doch mal über den jetzt noch nicht so viel gesprochen worden ist, denn Kollega war sicherlich eine der prägenden Figuren in in deinem Video, aber einer, der da meiner Meinung nach relativ überraschend, und ich sag dir auch gleich, warum es für mich überraschend ist,
Das
aufgetaucht
interessiert mich jetzt
ist,
auch.
war eben President. Weil ich finde, und das ist jetzt wirklich der Bias, den ich vielleicht einfach habe, weil wir aus der gleichen Stadt kommen, und der ja wirklich einfach sehr lange sehr intelligente Sachen gesagt hat. Ja? Dieses Klassiker-Ding, wenn der Prof vorne steht und das ist der krasseste Prof auf der Welt, dann sagt er was. Und du hältst es erstmal für wahr oder für richtig, bis du vielleicht darüber nachdenkst, dass auch diese Instanz Fehler machen kann. Und wenn ich schon so Worte wie Instanz verwende im Rahmen oder im Kontext mit President, dann kannst du dir meine Wertschätzung für das, was er gemacht hat im Rap generell wahrscheinlich auch vorstellen. Ich glaube, da haben wir einen ganz ähnlichen Approach bei dem Thema President. Aber das ist schockierend. Also ich mein das wirklich ganz ernsthaft, so wie ich es sage. Mich hat das geschockt, weil ich sehr viel von dem, was du dazu geschrieben hast, zwar gehört habe, aber in dieser subversiven Ironie, die er gerne verwendet hat, immer für Kunst gehalten habe. Es war jetzt eine, ich habe mir das nicht aufgeschrieben hier, das kam jetzt wirklich so ganz Freestyle aus meinem Kopf, aber ich finde, es beschreibt es ganz gut, dass so eine Instanz darf das nicht sagen. Ja, so richtig wie so ein Kind, das darf nicht, das geht nicht.
Ja,
Das
ja,
darf
ja.
nicht so sein.
Ich muss jetzt erstmal, also du hast aber nicht bei ihm studiert, ne?
Nein, gar nicht, nein,
Das hätte jetzt nämlich dem, das Beispiel jetzt noch so ein bisschen elevated, wenn du das mal getan hättest.
Das wäre richtig funny gewesen, wenn ich das jetzt noch dazu erzählt hätte. Aber nein, ich habe relativ unerfolgreich studiert, und zwar auch nicht in Wuppertal. Also nee,
Okay.
wir hatten nichts beruflich miteinander zu tun. Ich weiß, dass ich im Rahmen von meiner Arbeit beim Wuppertaler SV, ich auch mal für den Verein hier gearbeitet, wir ein Video gemacht haben und wir haben ein Sample tatsächlich benutzt aus einem Song von ihm mit den Kamikazes. Und wir haben über einen
Aha.
befreundeten Menschen aus der Fanszene, der ihn kannte, nett angefragt, ob wir das verwenden dürfen. Wir durften es verwenden und wir haben keinerlei Probleme jemals diesbezüglich bekommen. Das ist meine einzige persönliche Verbindung, die ich hier kurz mal breit erzählen kann.
Okay.
Das ist das, was ich berichten kann. Aber ansonsten habe ich gar keine Bezüge zu ihm.
Naja, gut, ne, aber was du gesagt hast mit den, also ich habe das jetzt so gedeutet, wie du es gesagt hast, dass da sozusagen, also du hast ihn viel gehört dann, also.
Absolut, klar. Also ich würd mich auch bis heute grundsätzlich als Fan bezeichnen.
Ja, ich auch. Und wie?
Es ist natürlich schwer, Fan von etwas zu sein, wo man nicht hundertprozentig hintersteht. Aber da sind wir bei der Gretchenfrage, wenn man so möchte, bei all deinen Videos. Inwiefern trennt man den Künstler von der Privatperson?
Also ich kann den Künstler von der Privatperson sehr gut trennen, wahrscheinlich viel, viel besser, als es Leute von mir wollen würden. Nehmen wir mal, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, weil da ja auch eine Krankheit hintersteckt, aber nehmen wir mal Kanye West. Also ich halte Kanye West für einen der besten Rapper aller Zeiten. Das ist jetzt eine Außenseitermeinung, ich finde Life of Pablo besser als alle anderen Alben, aber ich liebe Kanye West. Kann man etwas Schlimmeres sagen als Kanye West, wenn er bei Alex Jones sitzt und Hitler feiert? Ich glaube, es geht eigentlich nicht schlimmer so, ne? Ist schon so ein Level so. Und wenn ich da sage, ich höre trotzdem Kanye West, weil ja, er ist halt dumm, aber die Musik ist halt geil oder war geil. Ich jetzt nicht mehr so, ne? Warum sollte ich das bei Präsident nicht können? Warum sollte ich es bei Kollegah nicht können? Problematisch wird es dann, wenn die. Ich überlege gerade, ob ich das überhaupt so sagen kann, weil ich würde lügen. Aber weil ich finde zum Beispiel, ich wollte gerade aus Reflex sagen, ich finde es problematisch, wenn die Ideologie, die ich teilweise als problematisch, teilweise als menschenverachtend empfinde, wenn die in die Musik übergeht, dann könnte ich mir das nicht geben, wollte ich gerade sagen. Aber ich höre mir auch Presidents Album an, obwohl das so ist, wie ich es darstelle, obwohl es ein rechtspopulistisches Album ist in vielerlei Hinsicht.
Genau, und das tue ich auch, und deswegen ich persönlich, beruflich und so weiter, würde mich sehr davon distanzieren, diese Inhalte an sich zu konsumieren. Ich tue es aber, weil ich den Künstler dahinter eben mag. Und dann ist ja wie bei allen Dingen, Reflexion einfach, zu merken, was tue ich, was denke ich und passt das zusammen.
Richtig, ja,
Und
genau.
kann man damit klarkommen? Also wir leben ja alle unsere Widersprüche. Ist das okay, wenn ich damit vielleicht einen Widerspruch in mir hervorrufe? Kann ich damit leben? Oder stehe ich jetzt so Martin-Luther-mäßig da und geißel mich selbst? Das kann ich auch machen, aber das passiert ja nur in mir. Also es weiß ja im Normalfall keiner außer Spotify und ich, was ich höre.
Ja, sicher. Also ich sehe das ganz genau. Ich meine, das kannst du ja auf alles ausweiten, ne? Also das ist ja auch
Voll.
sozusagen bei, keine Ahnung, weiß nicht, du hast gesagt, du guckst nicht gern Serien, guckst du gern Filme?
Ausgewählt. Ich bin eher so der Doku-Typ, ehrlicherweise. Also ich bin dann so
Okay, krass.
jemand, der sich abends tatsächlich so eine Doku reinfährt. Die sympathischen Menschen von Simplicissimus, die du ja sicherlich auch kennst, die finde ich, und jetzt weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich finde einen ähnlichen Ansatz haben wie du. Kann man das so sagen?
Ja, ich kenn's. Ja.
Also mit mal einem Background, oder sie hatten mal einen anderen Background, Stichwort öffentlich-rechtlich, aber so, das kann man schon so ein bisschen vergleichen, weil was die Tiefe angeht, zum Beispiel, die schaue ich sehr gerne, aber natürlich auch ja eben Themen, die jetzt
Ja.
weniger so in die Popkultur reingehen. Da geht es dann auch manchmal in Richtung Geschichte und so weiter. Das sind
Okay.
alles so Sachen, die ich eher gucke. Es ist Nerdkram und zwischendurch kommt ein VBT-Video. Ja, es ist richtig. Wir wissen doch alle, wie so ein Abend vor YouTube aussieht. Meine Güte. Nein, Spaß, aber
Ja, ich
genau,
habe auch
sowas,
in
ja.
den letzten Wochen 20 Mal Akfon gegen Presso geguckt, keine Angst.
Ey, das ist ein absolut stabiles Battle. Ich finde das Battle von Presto gegen Ente immer noch ein bisschen lustiger,
Oh, das
weil
schreibe ich mir gleich mal auf. Das habe ich,
also
ja,
unbedingt,
das muss ich
unbedingt. Da
nachher hören
kannst du
wieder
dir
mal.
übrigens, absolute random Sache, Gio, der gute Gio,
Ja.
auch bekannt aus VBT und anderen Julians Blog-Bereichen, hat einen sehr, finde ich, ja, fast so erehrt Presto damit, dass er kurz über ihn spricht und dann einfach die
Habe ich
Runde
geguckt,
von
ja.
ihm. Ach, hast du schon gesehen? Okay, perfekt. Das wollte ich als Vergleich machen. Diese Runde kann man sich auch immer wieder angucken zum Thema
Ja.
Comfort-Content. Aber du wolltest wissen, ob ich
So, ja, ich
Film
wollte auf den
schaue
Punkt, genau,
oder
stimmt, jetzt fällt es mir
Serien.
wieder
Genau.
ein. Ja, also ich meine, du guckst ja auch heute noch Sieben oder die üblichen Verdächtigen oder American
Ja,
Beauty,
klar.
obwohl da Kevin Spacey hintersteckt, ne? Und besonders bei American Beauty schwappt es ja auch in den Film über oder umgekehrt. Es schwappt auf die Pil Das ist ja schwer zu trennen so an sich, wenn man den Film mal geschaut hat. Und du hast es ja gerade irgendwie gesagt mit den Widersprüchen. Mit dem Widerspruch kann ich leben. Ich kann auch damit leben, wenn man das als falsch ansieht oder sowas. Und das, wo ich gerade drüber nachdenke, eigentlich ein das auch mit Präsident, weil man muss ja nicht unbedingt immer so ein komplett logisches, durchkalkuliertes Weltbild haben. Man kann ja auch widersprüchlich sein und man kann ja auch einfach, ich weiß nicht, man muss ja nicht alles hundertprozentig rechtfertigen können und deine klaren Trennlinien ziehen. So, weißt du, also.
Auf jeden Fall, das sehe ich ja auch so. Das sehe ich ja auch so. Und ich will es mir nicht zu einfach machen. Man könnte jetzt auch sagen, kein Mensch ist perfekt und hat damit so eine Wandtattoo-Blaupause irgendwie für die 50-jährigen Biggies und Monis geschaffen. Aber
Coffee.
wie bitte?
Coffee, Kaffee und sowas meinst du, oder
Ja,
was?
genau, diese diese Wandtattoos einfach, ne?
Ja,
Also wo man
true.
irgendwie solche absoluten Quatschzitate dann so verwendet. Das ist mir ein Stück zu einfach, ne? Also ich kann jetzt nicht alles legitimieren, nur weil wir alle mal Fehler machen. Das ist mir ein bisschen zu schwarz-weiß und auch zu plump
Ja,
und
ja.
so. Aber ich kann ja trotzdem anerkennen, dass auch ich nicht immer im Rahmen dessen, was ich tue, hundertprozentig mit meinen Werten konform gehe. Und ich finde es respektabel, wenn Menschen das können. Oder immer so handeln, fragt sich jetzt, haben die dann ein spannendes Leben oder vielleicht auch eher nicht? Ich weiß es gar nicht so.
Gute Frage. Ja.
Aber so, wenn dich keiner hinterfragt, dann mach's doch wenigstens selbst, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist ein bisschen erste Bürgerpflicht, oder? Dass man immer guckt, was man macht und dass man nicht ein großes Arschloch ist, aber auf der anderen Seite auch einfach guckt, dass man es nicht zu langweilig hat.
Ja.
Wort zum Sonntag.
Das sind gute Schlussworte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu hinzufügen könnte.
Ich wollte tatsächlich noch einmal kurz auf das Inhaltliche bei President eingehen.
Ja, klar, gerne.
Weil ich habe dir angemerkt, dass dir das Spaß gemacht hat. Also das hat dir sehr viel Spaß gemacht, würde ich behaupten. Alle drei Videos zu dem Thema rechte Spektren im Deutschrap haben dir Spaß gemacht. Sonst gäbe es keine popkulturellen Referenzen, keine Memes, kein sonst irgendwas, was du damit eingebaut hättest. Aber du roastest in dem Moment eine Person, die du sehr feierst.
Ich muss dir erst einmal ganz kurz widersprechen.
Ja.
Der Time with President, also du hast jetzt gesagt, ich mache Memes und sowas, also dass ich die Memes reinmache, das impliziert ja nicht, dass es mir Spaß macht, was ich da produziere. Es kann auch einfach nur sein, dass ich es gewertschätzt haben möchte, dass ich allein diese Zeit investiere und durch Memes kommt dann mehr Zuschauerbindung und dann finden die das toller, ne? Also
auch legitim, verstehe ich. Aber man merkt dir trotzdem an anderen Stellen des Videos auch schon an, dass es dir Spaß macht. Da habe ich jetzt mal gedacht, dass es da auch wäre.
Ja, nee, mir hat der President-Teil am Ende keinen Spaß mehr gemacht. Also ich habe mich ich hatte so viele, das sage ich auch im Video kurz, ich hatte so viele Sachen, die ich noch gerne angesprochen hätte und habe mich da irgendwann, das sagen auch viele, da haben auch viele Kritik an dem Video geübt, was ich auch verstehen kann, weil da rede ich am Ende, ich glaube, das Video ist 60 Minuten lang oder sowas, ne? Ich war komplett geschockt, ich habe es auf mein Patreon gepostet, ich habe diese Premiere Pro Timeline gesehen oder da gepostet, dachte ich mir so, es ist komplett aus den Fugen geraten, weil ich dachte, das wird bei President so 10, 15 Minuten dauern und auf einmal waren es 30 und das hat natürlich viel, viel zu wenig Pacing, das Video. Das ist auch wieder was wie unser VBT-Talk. Das ist halt für Liebhaber, ne? Ich meine, wer hört President und wer interessiert sich so hart für President, dass er diesen Content so konsumiert? Aber wenn man President hört und sich ein bisschen mit ihm befasst, dann guckt man auch den Content. Das Problem ist nur, es machen halt die wenigsten. Und deswegen habe ich recht viel Kritik auch dafür bekommen, dass das Video am Ende so sich in die Länge gezogen hat. Und dann kommen wir auch dazu oder zurück, warum es mir keinen Spaß gemacht hat. Ich finde, es ist unvollständig. Ich finde, es ist in vielerlei Hinsicht oberflächlich. Man könnte allein zu den Kommentaren, die er gegenüber abstrakt geäußert hat, könnte man noch viel mehr ins Detail gehen, das viel weiter analysieren. Und ich habe mich da am Ende so gefühlt, dass ich meinem Content selbst nicht gerecht wurde irgendwie oder meinem Style, meinem Anspruch. Und am Ende war ich einfach nur heilfroh, dass das endlich abgeschlossen war, dieser Müll. Ist kein Müll. Ich will es ja auch nicht self-deprecating werden, aber du weißt, was ich meine, so dass du am Ende einfach so sagst, okay, ey, ich bin jetzt fertig, jetzt exportiert, jetzt lad das hoch und ich muss auch nächsten Tag bin ich dann mit meinem Englischleistungskurs nach London geflogen und sowas. Das heißt, das war auch so, da war ich auch unter Zeitdruck und nee, also das war nur noch, also meine Freundin hat mich sehr gut supportet so in dieser Zeit, aber diese letzte Woche vor dem Release, ey, hör mir auf, nee, es hat keinen Spaß mehr gemacht.
Aber trotzdem hast du das alles hochgeladen? Also du hast dich ja, also es gibt ja auch Menschen, die sehr, sehr viel Effort in was reinstecken und dann feststellen, das war's nicht und dann lädt man es eben nicht hoch. Du hast dich ja schon dafür entschieden, dann auch die Trilogie voll zu machen und alle Videos hochzuladen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, da ist nichts Falsches drin, insofern als dass du gesagt hast, ich muss jetzt nichts rauslöschen oder ich stehe dahinter all dem, was du gesagt hast. Es gibt, glaube ich, wenige Leute, die... Würdest du sagen, es gibt eine hohe Schnittmenge zwischen Leuten, die diese Inhalte wie President, also ich nehme jetzt nochmal den Begriff von Mittelstandsrap, ich würde bei President vielleicht sogar sagen unterer Mittelstandsrap, oder? Also rein von der Reichweite her, wahrscheinlich eher so unterer Mittelstandsrap zu Menschen, die grundsätzlich empfänglich sind für diese Verschwörungsmythen, oder ist das wie bei vielen Themen, dass es einfach an uns vorbeizieht? Ist der untere Mittelstand empfänglich für Verschwörungstheorien à la President, die nicht so mit dem Holzhammer daherkommen, die nicht heißen, glaub nicht der Regierung, sondern wo nochmal zwei Kommata mehr sind im Satz?
Boah, ich bin gerade, also das könnte ich jetzt überhaupt nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn ich jetzt eine Antwort darauf gebe, dann könnte das sehr verächtlich und pauschal wirken.
Also ich glaube zumindest das, was du auch im Video angesprochen hast, diese Resonanz, also man könnte ja zum Beispiel sagen, unterer Mittelstandsrapper verbreitet Verschwörungstheorien. Die Überschrift in irgendwelchen Medien hatten wir ja nicht. Das heißt, an einem gewissen Punkt sind wir bei dem, was du, glaube ich, auch mit dem Video drin hattest, so vielleicht sind sie einfach ein Stück zu irrelevant, als dass der große Boom kommt, wie bei Kollega.
Ja, das kann man bestimmt so sagen. Ich weiß nicht, also President hat ja jetzt nicht viel mit Verschwörungstheorien rumgespielt, ne? Also das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, um das jetzt anhand von ihm zu diskutieren, meine ich.
Ich finde, er hat immer mit sehr viel gespielt, was in Kunden kauften auch war.
Ja, ne? ich glaube, das kann man so sagen, ja. Anti-Establishment. Und wenn du Anti-Establishment genau, bist, dann musst du, dann gibt es eine Schnittmenge mit Anti-Establishment in der Wissenschaft, in der Geschichte. Wenn man einmal angefangen hat zu relativieren, was der Mainstream in Anführungsstrichen sagt, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, ne? Dann schwappt das über. Es ist ja auch so, dass wenn du für eine Verschwörungstheorie anfällig bist, dann bist du es auch für andere. Ist ja ganz logisch, ne? Weil du kannst ja nicht das Feindbild da aufbauen und auf der anderen Seite haben, ist es dann wieder weg und sowas. Das geht ja nicht. Du musst ja ein kohärentes Weltbild gegen die da oben irgendwie aufrechterhalten. Und diese Neigung hat President schon ziemlich gehabt in seinen, nicht nur auf dem Album, auch in den Forenposts. Ich weiß nicht, ob du auf MZ liest. Ich habe sehr viel darauf gelesen, als ich da diese President-Sachen gesucht habe.
Ich habe es ehrlicherweise nur die Sachen übernommen. Ich glaube, die Zeit, wo ich bei MZ geguckt habe, ist ungefähr 10 Jahre her. Also das ist bei mir schon wirklich lange her. Aber es ist interessant, dass da noch Leute sind.
das ist super aktiv da.
An diese Plattform finde ich super. Also generell, was die da alle machen, auch mit Looper und so weiter. Schon wieder eine VBT-Verbindung, unfassbar. dass da immer noch so viele Leute aktiv sind, super cool. Aber ich habe das nicht so verfolgt. Also das meiste, was ich von MZ in den letzten 10 Jahren gesehen habe, ist von deinem Video.
Ach Mensch, ja. Ja, aber President hat ja auch gesagt, er wollte damit mal was Neues machen, was noch keiner vorher gemacht hat, ne?
Ja, klar. Das kann man natürlich immer als Erklärung dafür nehmen. Das hat wirklich noch keiner gemacht. Vielleicht auch, weil es ein bisschen doof ist, ne? Also es kann ja auch einfach die
bekommen. Ja, das ist das, was du vorhin gesagt hast, ne? Du hast ihn ja als Instanz bezeichnet. Aber warum hast du ihn als Instanz bezeichnet? Wegen seiner Tracks? Weil du anhand der Tracks abgeleitet hast, dass er ein Intellektueller sein muss?
Ja, natürlich, klar.
Vielleicht ist er ja auch ein Intellektueller. Vielleicht, das widerspricht ja nicht.
Es gibt ja in der Geschichte auch sehr viele Leute, die sehr, sehr klug waren, aber sehr, sehr problematische Sachen gesagt haben, ne? Das ohne Frage. Es waren ja nicht alle Maler. Aber es ist in der Hinsicht halt wirklich einfach super interessant, dass für intelligenten Rap, und na klar, wie gesagt, ich bin da ein bisschen biased, weil eigene Stadt und so weiter, man mag das immer, dass represented wird, auch wenn in einer gewissen Form represented wird, was jetzt nicht ausschließlich ist, hier ist die geilste Stadt und keine Ahnung was, aber na klar findet man das geil, wenn jemand, den viele, glaube ich, als Instanz für intelligente Bezüge manchmal auch raus
total,
aus dem Rap
total.
Angeht, wenn das aus der eigenen Ecke kommt. Aber genau deswegen ist das halt dann auch eine Instanz, weil es da wenige Vergleiche gab und für mich ganz konkret es fast eigentlich niemanden gab, der mir ähnlich gut gefallen hat und immer noch gefällt in den alten Tracks vor allem wie President.
Seit wann hörst du ihn denn, wenn ich fragen darf?
Ich habe, glaube ich, 2008 das erste Mal, oder 2009 krass. Das erste Mal was von ihm gehört. Ich war auf meinem, jetzt ist es ganz hardcore, ich war mit 16, also das muss 2008 gewesen sein. Oh, ich kann dir sogar ganz genau sagen, wann ich das erste Mal President gehört habe. Geil, das ist gut, dass du diese Erinnerung, diese Core-Memory aus meinem Kopf gerade rausholst. Und zwar, pass auf, jetzt wird's auch wieder ein bisschen nerdy. Es gibt mein erstes Konzert hat stattgefunden 2008, ich müsste noch irgendwo die Konzertkarte hier haben tatsächlich, in der Börse in Wuppertal. Und dort hat gespielt Fiverr MC, eine weibliche Rapperin aus München, meine ich, oder München Umland. Und die war auf Tour. Ich fand die cool. Damals gab es das Album Kopfhörer mit DJ Red Drum. Das sind auch alles so Namen, hat auch gefühlt seit 14 Jahren keiner mehr gehört.
Ich muss ja an Shining denken, aber ja.
Und die waren zusammen als Team quasi am Start und Vorgruppe, beziehungsweise Vorrapper, war President. Den kannte ich da nicht und habe zum ersten Mal, es ist so schön hierher zu kommen, du wirst einmal hier geboren und hast dein Leben was davon gehört und habe gedacht, hoffentlich geil. Und das habe ich dann gehört. Fiverr MC habe ich übrigens nicht mehr gehört, weil ich war unter 18 logischerweise und ich musste um 22 Uhr raus aus dem Club. Das heißt,
das haben die durchgesetzt? Beginn,
ja, natürlich, absolut.
Natürlich sagst du.
Naja, also gut, vielleicht da, wo ich jetzt war, in der Börse.
Ja, ich wollte schon sagen, haben die die Persos gecheckt oder wie haben die das gehandhabt?
Ich glaube, mit Bändchen tatsächlich. Also du hast
dann einfach ein Bändchen bekommen. Ach, ja, sind
Unterschiede, ja klar. Ja, genau. Und dann hast du ein Bändchen bekommen und dann wurden halt die Leute rausgeholt, wie früher bei den Mutti-Partys. Ja? Und dann wurde es halt mit Bändchen rausgeholt, wenn du dieses Bändchen hattest. Und ich glaube, weil ich hier in der Nähe auf dem Dorf groß geworden bin, ich musste, glaube ich, auch mit dem Bus fahren. Das heißt, irgendein letzter Bus fuhr bestimmt und dann konnte ich auch gar nicht mehr als letztes. Wow, das ist hier ziemlich deep-talkig geworden. Auf jeden Fall, da habe ich 2008 das erste Mal President gehört. Wann war das bei dir?
Das dürfte zu Kunst ist eine besitzergreifende Geliebte gewesen sein.
Ach stimmt, das hast du ja erzählt bei dir ein bisschen später, ne? Dass du so die ganz rougheren
Deutlich später.
Genau, dass du die ganz roughen ersten Sachen gar nicht gehört hast, gar nicht mitbekommen hast. Aber das war ja auch so ein, das war so, du hattest sofort auch das Gefühl, das ist eine Instanz, ne?
Total. Also, das sage ich auch in meinem Video, da gebe ich auch eine kleine Lobeshymne. Diese ganzen Referenzen, die er hat und die Metaphern und sowas, das hörst du im Rap halt sonst, also ich höre es sonst nicht. Es gibt bestimmt noch die einen oder anderen Artists, aber dieses Gesamtpaket, was du vielleicht auch so an ihm schätzt und so, das siehst du doch sonst nicht. Ich meine, das Krasse an President ist ja, gut, ich kontrastiere das in meinem Video mit Kollega, was das ist ein absoluter, ne? Also das sind Welten natürlich, aber wie sage ich's? Der hat ja auch, ich will jetzt nicht sagen, weil ich war jetzt noch nicht so oft in Wuppertal, vielleicht dreimal oder sowas, aber der hat ja auch dieses Ruffe, dieses Dreckige, dieses Kneipending irgendwie drin, ne? Das heißt, der zitiert an der Stelle jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir mal für ein Klischee hier? Sokrates. Sokrates hat nichts geschrieben. Aristoteles. Und dann redet er halt über irgendein abgestandenes Bier in irgendeiner Kneipe und sowas. Und ich finde, diese Mischung ist allein schon so, so geil. Und sie ist auch authentisch. So, ne? Für so ein, er ist voll. Ja so ein verkopfter Akademiker oder so ein verkopfter, ich glaube, Germanist ist er ja. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ist er auch, er hat gesagt, er hat viel gekifft in seiner Jugend und dieses Rap-Business ist natürlich auch, ne? Klar, wenn er so ein Typ ist, der sich immer schon, nee, er hat sich, glaube ich, nie missverstanden gefühlt, weil er weiß, warum er nie erfolgreich geworden ist, aber er hat es in vielen Interviews, was ich auch in meinem Video nicht drin hatte, was ich auch gerne noch ausgeweitet hätte, aber egal, hat ja schon gesagt, dass es ihn ankotzt, dass er einfach nicht so das Ansehen genießt oder das. Ich meine, was bringt's dir, wenn dir 100.000 Mal gesagt wird, dass du eine Legende bist, dass du einzigartig bist und sowas und dass du ein Meisterstück released und du siehst da halt nicht so viel von. Ist bei Haiti das gleiche Prinzip oder bei Hannibal. Die wurden für einige Alben so hart überhäuft mit Lob, aber davon konnten sie sich wenig kaufen. Und
oder wenn du in die ganze Oldschool reingehst, so Leute wie Lackmann zum Beispiel, ne? Die wahrscheinlich
All-Time Classics Jakob, gutes gebracht Beispiel. Haben.
Genau, die einfach All-Time Classics irgendwie gebracht haben, aber danach war dann irgendwie auch ja, bisschen Funkstille und dann kriegen ganz viele Leute ganz lange gesagt, ich bin mit dir aufgewachsen, aber dann stehen da so 40-jährige Männer vor dir. Und dann stellt man sich auch die Frage, ja so, und die letzten 20 Jahre, 25 Jahre, wie war es da so? Ja. Also, wenn man dann nur so aus historischen Gründen zu jemandem hingeht, wird es dann irgendwann auch einfach schwer. Ne?
Ich meine zum Beispiel, wenn President heute Kleiner Katechismus oder sowas releasen würde, ich würde das genauso geil finden, glaube ich. Also ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, aber das ist so tolle Musik. Es ist so schade, dass das so wenig Leute hören einfach. Und, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Moment.
Du, alles gut. Wir hatten die Lobeshymnen aufs VBT und wir hatten die Lobeshymnen auf President. Wir nehmen eigentlich Prinzip gerade die Leute raus, die du kritisiert hast in dem Video und machen einfach nochmal die komplette Devil's Advocate-Sache hier gerade und
vielleicht,
drehen
vielleicht
einfach
ein bisschen,
nochmal.
Ja, aber, ist aber dieses, dieses, ja, aber das so, da bin ich genau wie du. Ich hätte auch gedacht, da steckt mehr drin und sowas. Und der kann doch nicht genau so hohl argumentieren wie dieser Anti-Social Justice Warrior von 2015 während Gamergate. So, hä, das kann doch mein Präsident jetzt nicht machen. Der kann doch nicht genau die gleichen, Argumente, die gleichen Sprachbilder und sowas nehmen. Wieso sagt ein Präsident auf einmal, es gibt, die Linken regen sich über auf, wenn man ihre 40 Genders nicht akzeptiert und sowas. Ich denke mir so, oh Gott, also ja, und dann siehst du halt, es gibt da schon eine ganz schön große Kluft zwischen dem, was er vor. Nee, nicht vor. Er gibt's ja nicht mal vor. Es ist halt einfach seine Kunst, ne?
Genau, es ist seine Kunst und du weißt nicht, was er davon. Du weißt nicht, was er davon ernst meint. Du weißt nicht, also man kann sich das erschließen, was er davon ernst meint. Du kannst aber auch sagen, wer sagt, ich möchte etwas machen, was noch nie jemand vorher gemacht hat, legt jetzt nicht so viel Wert auf Inhalt. sondern mehr auf den Move. Also ja, ich möchte ja etwas machen, wo gibt es das? Aha, da gibt es das, dann mache ich das jetzt wohl. Und danach fragt man sich vielleicht eher, was ist denn das? Und da ist schon eine sehr gesunde, und da finde ich, um den Ringschluss zu machen, da finde ich President sehr konsistent in dem, was er tut. Ja, denn ja, damit holt er sich mit Sicherheit keine applaudierenden Leute von links und rechts ein.
Das stimmt, da hast du wohl recht.
Von daher ist er da sehr konsequent geblieben.
Was mir gerade so dieses absolute, das absolut perfekte Beispiel für dieses Verehren oder für dieses, für den Schein eines Genies. Ich will jetzt nicht die beiden vergleichen, aber so an sich ist es mit Elon Musk ja genauso. So, da dachte man irgendwie, als der noch so ein bisschen so diffus im Hintergrund war, als man von ihm nicht viel gehört hat, ach ja, ja, der hat vielleicht irgendwie, ja, der hat irgendwie was mit PayPal zu tun, der hat irgendwas mit Tesla zu tun, der muss ja da schon was drauf haben, ne? Der arbeitet zu viel, gibt eine Biografie, es gibt diese Elon Musks Morning Routines und sowas, und seit wir auf einmal live mitkriegen, was der so sagt und denkt und macht, denkt man sich, wie kann dieser Idiot der reichste Mensch der Welt sein? Und also das ist, ja, es gibt diese Erfahrung, wo das absolut kollabiert alles, ja.
Kommen wir, oh, das ist eine perfekte Überleitung, kommen wir von High-Performern und Kollabieren zu Borussia Dortmund.
High-Performen, nee, das ist keine gute Überleitung, das ist doch keine gute Überleitung.
Ja, doch, weil...
Oder meinst du die 20 Minuten jetzt gegen Eindhoven?
Nee, ich meinte eher so deine Herangehensweise bei Fußballmannschaften beziehungsweise beim Fußball generell. Du hattest mir vorhin erzählt, du bist Erfolgsfan aus Leidenschaft.
Ja, bin ich.
Wie definiert sich das? Wie kommt das zustande?
Also, ich mag erstmal diesen elitären... Also, es ist für dich jetzt wahrscheinlich Blasphemie. Also, du guckst viel Fußball auch live, gehe ich mal davon aus, ne?
Tatsächlich ja, wirklich bis in die untersten Klassen rein. Eigentlich seit ich 5 bin. Also im Prinzip ist es wirklich sehr lange schon sehr viel von meinem Leben. Also hier in Wuppertal hat man leider nicht so viele Möglichkeiten, nah besonders hochklassigen Fußball zu sehen. Deswegen, nein, also irgendwann hat mich mein Vater mal mit hier ins Stadion genommen, und das ist dann halt so, wenn man so eine klassische Fußballsozialisierung hat, dann bleibt man halt Fan.
Ja. Nee, also Erfolgsfan, ich sag's mal so, also ich bin als Dortmund-Fan groß geworden, weil ich 95, 96, 97 ist die Zeit, wo ich im Fußballverein gegangen bin und sowas. In meinen ersten kleinen, wie hießen die da? Keine Ahnung, Juniors oder keine Ahnung.
Und da habe ich gerne Fußball. Bambinis, je nachdem, wo du
ja,
jetzt
Bambinis,
bist.
Ja, Bambinis, das Wort habe ich gesucht. Ja. Perfekt. Genau. Also mit meinem Vater. Und ich komme aus dem Norden, das heißt, da hast du eher andere Vereine, so wie Kiel, Hamburg und sowas. Und was ich gerade sagen wollte, dann, ich bin aber trotzdem dann halt schon von früh so ein Erfolgsfan gewesen, weil, ne, der CL-Sieg 97 und so weiter. Mhm. So. Und dann ist man irgendwann, habe ich dann Fußball geguckt und so weiter und sowas, hatten dann diesen gehackte Premiere-Dings und sowas, ne, du kennst das ja wahrscheinlich, diese Premiere-Dings. Und 2002, bei der nächsten Meisterschaft, war es dann schon so, da war ich schon nicht mehr so involviert, da kam halt so die Pubertät, und in der Pubertät hatte man halt keinen Bock mehr auf Fußball. So, und als ich dann in Richtung Oberstufe Abi ging, habe ich wieder angefangen zu gucken, und das war Surprise, wieder dann als Klopp irgendwie 2009, oder wann hat er übernommen? Er war doch 2008 oder 2009 oder 2007 hat Klopp übernommen.
Das Jahr weiß ich nicht, aber die Ecke stimmt, ja.
Ja, genau. So, und dann war Dortmund in der Europa League, und dann kamen die Meisterschaften und das CL-Finale und diese Phase und sowas, und da habe ich es halt auch wieder, da habe ich Fußball geliebt, weil ich halt, ne, da war ich wieder zufällig in der Erfolgsphase wieder drin. So. Und dann ist das, was Juicy Jew auch Juicy Jew heißt er, warum sage ich Juicy Jew? President macht das auch, President hat ihn auch Juicy Jew ausgesprochen. Was er auch angemahnt hat.
Kennst du übrigens, das müsstest du irgendwie gefunden haben. Es gibt eine kurze Stelle aus dem Juicy Jew-Interview, was rausgeschnitten worden ist. Und zwar habe ich Juicy Jew of President angesprochen, weil es gab einen Podcast, die wunderbare Rap-Woche von Mauli und Steiger mit Juicy Jew, wo Juicy Jew über President redet. Und dieser Part
schreibe ich gerade mit.
Wie bitte?
Das habe ich mir gerade mitgeschrieben, dass ich es nicht.
Ja, gerne. Und der Part ist tatsächlich auf dem Album von President gelandet. Also, ne? Auf irgendeinem Track, nagel mich nicht drauf fest, ich habe mich darauf nicht vorbereitet, sagt Mauli sinngemäß so: Ja, dann musst du President doch heiraten, wenn du den so super findest. Und dann lacht Juicy Jew so ein bisschen das weg. der Part ist auf jeden Fall irgendwo mit drin. Und Yuzu wollte nicht so gerne auf President angesprochen werden.
Okay.
Obwohl ich weiß, dass er das sehr viel gepumpt hat und früher auch sehr interessiert war. Ist ja auch nicht schlimm. Also, ne, es ist jetzt hier kein Shaming oder sonst was. Ich weiß nur, dass es vielleicht einfach kein guter Gesprächspunkt für ihn zu der Zeit war. Sehr wahrscheinlich, weil er sich mit dem damals dann relativ aktuellen Album auch nicht mehr so gut identifizieren konnte. Aber jetzt machen wir einen kleinen Weg zurück. Ja, Yuzu Yu hat Folgendes gesagt.
Yuzu Yu hat diese Serienmeisterschaft von Bayern und die, nennen wir es mal, Bundesliga-Arm-Reich-Schere angesprochen und sowas, ja, ne? Wo man sich halt so stark entfremdet davon, was da eigentlich passiert. Und das ist mir dann auch so, ich meine, es gab diese, das Tragische ist ja, bei der WM 2014 konnte ich mich nicht mal so richtig fürs Finaltor freuen, weil das Götze geschossen hatte. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie, ey, ich weiß nicht, so
da hängt was nach.
Ja, da hängt was nach und es wird doch schon langsam wieder so eine frustrierende Richtung. Und klar, du hattest den Pokalsieg, da hattest du noch einen Pokalsieg mit Dortmund, aber die waren beide so, ja, wenn du nicht mitfiebern kannst, so, dann macht Fußball mir einfach keinen Spaß. Ich bin auch kein Stadiongänger. Das ist wahrscheinlich absoluter Frevel, was ich jetzt sagen werde bei den Leuten, die das hier hören, aber ich finde, ins Stadion gehen macht keinen Spaß. Ich möchte einfach zu Hause sein, ich möchte Wiederholungen gucken, ich möchte Interviews gucken und ich möchte auch mal auf Transfermarkt lesen, wie die anderen die das einordnen und sowas. Ich mag einfach kein Stadion.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das sind einfach zwei verschiedene Arten und Weisen, Fußball zu konsumieren. Und dadurch, dass du einfach sehr viele Möglichkeiten hast, aktuell diesen Fußball so zu konsumieren, wie du den gerne konsumierst, interessierst du dich vielleicht überhaupt für Fußball? Weil müsstest du ins Stadion gehen, um Fußball zu konsumieren, wäre das vielleicht für dich gar nicht so ein Thema.
Das ist richtig, genau.
Weil du eher der analytische Typ bist, wie ich hier mir mal anmaße nach 1:30 Gespräch mit dir, die ja mal komplett.
Wir reden schon 1:30?
Ja, 1:28 ist hier bei mir auf der Uhr.
Ja, gut. ich habe nichts vor, es wundert mich nur gerade. Das ging sehr schnell vorbei. So, was wollte ich sagen?
Du wolltest so ein bisschen durch 16, 17 und dann ging es auch ein bisschen zu, oder war es für dich auch schon zu
intensiv also,
im Fußball drin?
Nee, also letzte Saison war es halt auch wieder so ein Paradebeispiel. Da habe ich wieder mitgefiebert und sowas. Aber wenn es um nichts geht, finde ich Spiele uninteressant. Da mache ich lieber andere Sachen, als ein Dortmund-Spiel zu gucken, obwohl ich eigentlich Dortmund-Fan bin, weißt du? Und du weißt ja selber, dass das Mitfiebern, ne, wenn ich jetzt Leverkusen-Fan wäre, oh, es wäre so geil. Und dann letztes Jahr, als Dortmund da immer und immer wieder verkackt hat und so und dann macht das auch Spaß, aber diese Phasen gibt es viel zu wenig. Und die Phasen gibt es in der Regel auch nur dann, wenn Erfolg möglich ist. Und deswegen bin ich ein Erfolgsfan. Weil ich kann die Begeisterung sonst für Fußball nicht aufbringen.
Hast du viele Menschen, die fußballaffin sind, bei dir im direkten Umfeld?
Ja.
Und die gucken gerne mit dir Fußball oder nicht so gerne mit dir Fußball?
Ich gucke ja selbst nicht mehr so viel Fußball, aufgrund der Tatsache, ne, die ich gerade geschildert habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel.
Ja, kann ich verstehen, aber keine Ahnung, wenn man dann wirklich das Ganze mal zu einem Event macht, das ist es ja dann meistens, ne?
Also da gibt es keine Probleme. Nein, da steht ja auch das Zusammensein eher im Vordergrund, als das. Ich bin ja auch nicht so ich bin ein sehr positiver Mensch, auch wenn man das meinem Content vielleicht manchmal nicht aber jetzt so, ich bin jetzt keiner, der die Party ruiniert und sowas. Nein. Nee,
weil das ist ja, man muss ja, also wenn du mit Menschen Fußball schaust, in dem Fall jetzt egal, ob im Stadion oder zu Hause, es gibt super unterschiedliche Leute und ich habe auch Menschen bei mir im erweiterten Umfeld, mit denen ich nicht mehr so gerne ins Stadion gehe oder auch nicht gerne Fußball gucke, weil sie Fußball anders konsumieren als ich. Ich bin zum Beispiel auch ähnlich wie du das machst, sehr analytisch, aber das bin ich auch im Stadion. Also ich kann auch mit rufen oder sonst was, aber ich stehe dann da. Und ich freue mich natürlich, wenn ein Tor fällt. Na klar, warum denn auch nicht? Aber ich bin sehr energisch, bin sehr ernst dabei. Ne? Also so, das macht mir schon Spaß, aber ich sehe nicht danach aus.
Okay, also bist du dann jemand, der immer so richtig so den sozusagen, der wütend wird, wenn er die Leute hinter sich hat mit, oh, dieser Schiri, pfeif doch mal oder was wollen diese scheiß Millionäre da und sowas?
Ja, genau. Also ich mag keine Stammtischparolen tatsächlich.
Ah, danke. Ja.
Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd und das finde ich, oder das könnte dich wahrscheinlich auch abhalten vom Stadiongang. Ne? Also irgendwann wirst du ja mal im Stadion gewesen sein und dann wirst du deine Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Und wahrscheinlich wirst du genau das erlebt haben, oder?
Ja, und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, musste ich auch gerade drüber nachdenken, dass ein Kumpel und ich wollten eigentlich Bremen gegen Dortmund schauen. Und wir haben keine Karten bekommen über den offiziellen Weg. Und Ich habe mich schon richtig, richtig schlecht dabei gefühlt, dass ich mich sogar ein bisschen gefreut habe, dass ich keine Karten bekommen habe, weil diese Fans, also diese Art Fans, das klingt wieder maximal abwertend, ne?
Jetzt
Weil
kommt der komplette
Fußball,
Klassismus raus bei Franz
das
Pünkler.
ist, ja, das ist, ey, der kommt oft bei mir, das wird mir oft vorgeworfen, das weiß ich auch. Und ich weiß auch, dass ich arrogant bin, es ist mir aber wirklich, das bin, keine Ahnung, das ist auch so ein geiler Wandspruch, das bin nun mal ich, ne?
Ja.
Nein, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich Fußball im Stadion echt nur mit diesen Leuten verbinde. Also, dass es so dieses Emotionalisierende ist und das ist ja auch toll, dass das Leute zusammenbringt und übrigens jetzt auch, um mal das meinetwegen politisch zu sehen. Ich glaube, Eintracht, das war auch im Podcast, dass er gesagt hat, dass, glaube ich, Eintracht Frankfurt sich, was haben die gesagt? Wir wollen keine AfD-Mitglieder als Fans oder sowas?
Genau.
War das so ein Ding und so? Und es ist halt sehr schwer, dich für einen Verein zu begeistern, wo zig Leute mit Migrationshintergrund spielen. Und das heißt, diese Funktion, ich will das nämlich gar nicht schlecht reden, diese Stadiongänger, weil das auch ein enorm wichtiger gesellschaftlicher Faktor ist, vor allem in Deutschland. Und ich erwische mich auch dabei jetzt, wo ich dieses neue Trikot gesehen habe, wobei, oh Gott, das wird auf Twitter natürlich auch wieder politisiert. Ich hab jetzt in dem Pink, habe ich jetzt nichts Schlimmes oder nichts LGBT-mäßiges gesehen. Ich habe es einfach nur gedacht, geil, das sieht richtig gut aus. Da dachte ich mir auch wieder so, oh, jetzt habe ich irgendwie Bock, mir dieses Trikot zu bestellen. War gestern kurz davor, das zu
Ja.
bestellen. Hab's ja erstmal sein gelassen, vielleicht war ich mal auf ein Angebot. Aber dieses Emotionalisierende, das mag ich persönlich nicht, wenn ich Fußball schaue. Aber ich sehe, dass es eine wichtige Funktion hat im Fußball. Und da, Leute wie du, die habe ich jetzt im Stadion noch nie wahrgenommen. Ich war vielleicht so 25 Mal im Stadion in meinem Leben, aber ja.
Nee, ich fall halt auch nicht auf, ne? Also das ist halt schon der Punkt.
Stimmt,
Die Leute,
ja.
die du da gerade ansprichst, die du nicht siehst, die siehst du nicht, weil sie nicht auffällig sind. Also
Aber die
ich
Leute, mit
stehe
denen du
halt.
nicht ins Stadion gehst, sorry, aber ich unterbreche, aber die
Ja.
Leute, mit denen du dann ins Stadion nicht gerne gehst, die labern dich doch auch nicht voll, oder? Also du kannst doch da deine Analyse durchziehen, mit einem anderen Gleichgesinnten vielleicht noch, ohne
Genau.
dass du da genervt wirst, oder? Also warum nervt dich das dann?
Das geht schon, ohne Frage. Wenn ich dann noch jemanden dabei habe, aber wenn das alles so krawallige Menschen sind, die drumherum sind und nur,
Ah, ja.
ja, halt einfach, ich bin dann mit einer Gruppe unterwegs, wo ich mich in der Art und Weise, das zu konsumieren, nicht so wohl fühle. Ja? Deswegen war ich auch niemals jemand, der irgendwie, trotz dass ich ein absolutes Fußballkind war, ich konnte mich nie mit irgendwelchen Ultras oder sowas arrangieren, weil das einfach für mich immer eine gewisse Art, da gibt es Ausnahmen, ohne Frage, die habe ich teilweise auch kennengelernt, aber als Kind wusste ich es nicht besser, die ich immer mit der unfassbaren, stumpfen Herangehensweise auf ganz vielerlei Hinsicht assoziiert habe. Und das hat mich einfach genervt. Und das war nicht die Art und Weise, wie ich Fußball konsumiert habe. Ich habe das so gemacht, ich habe mich mit 14 dahingesetzt und oder mit 13, 14 dahingesetzt und dann wurde erstmal 2 Stunden bei Transfermarkt geguckt. Na, absolut, das ist ja klar. Und das war nicht so, ich habe dann nicht diese YouTube-Compilations, die ich heute teilweise gucke, geschaut, sondern mich hat dann wirklich interessiert, keine Ahnung, wie viele Länderspiele hat Jean-Louis Tavares vom Wuppertaler SV denn mal für Senegal gemacht? Die Antwort ist eins. Das weiß ich bis heute noch.
Krass,
Aber das ist
krass,
halt
krass,
so,
krass.
das ist Nerd-Stuff einfach. Und deswegen heißt das Ding hier auch Phobos und Rap und es geht um Fußballkultur. Und natürlich ist Kultur sehr groß gefasst, aber eine Form von Kultur sehe ich auch darin, wie man Fußball konsumiert. Und deswegen schön, dass
Ja,
wir mal
definitiv.
darüber sprechen konnten. Weil es gibt eben verschiedene Art und Weisen. Es gibt nicht den Ultra-Fan und den Kurven-Fan und den Familien-Fan und sonst irgendwas. Es gibt 704. Es gibt mehr Arten von Fußballfans als Präsident Genders akzeptieren würde. So, und
Das stimmt.
damit schließe ich das in dem Fall auch ab. Ich würde ganz gerne mit einer Sache abschließen, und zwar, du hast extrem viel Content jetzt aufbereitet zum Thema Rap und Rassismus im sehr weiten Thema rechte Spektren und so weiter. Kannst du dir, obwohl du nicht so tief drin bist im Fußball, auch vorstellen, mal was zum Thema Fußball und Rassismus oder Fußball und rechte Tendenzen zu machen? Oder sagst du, ich will mir mein Fußballfan-Dasein im Erfolgsbereich bewahren und das wird nie Content-Thema sein?
Ich will es nicht kategorisch ausschließen, aber ich glaube, ich habe da nicht die Begeisterung für. Das ist mir. Nee, es interessiert mich einfach nicht so.
Hey,
Ich weiß
vollkommen
aber,
legitim.
also, sorry, ich nochmal ganz kurz. Von welchem Verein bist du denn Fan, außer von Wuppertal SV?
Ich bin Fan von Schalke 04 tatsächlich.
Ach stimmt, das wurde ja auch angesprochen. Das hat Jussi Ju auch ein paar Mal rausgeholt. Ja, gut, okay.
Ja, genau.
Ja, ich nerv dich jetzt nicht mit den Standardsprüchen, aber okay, dann
Nee,
weiß ich das jetzt.
das kenne ich
Ein
absolut,
Kumpel
alles gut.
von mir wohnt neben der Veltins Arena.
dann weiß er alle positiven und negativen Aspekte dieses Wohnraums sehr gut.
Genau. Also über Rap, Rassismus und, also sorry, Rassismus und Fußball. Ich weiß nicht. Also ich weiß halt, dass es Vereine gibt, die da auf jeden Fall drastischer sind, deutlich drastischer. Und es ist jetzt wahrscheinlich wirklich wieder so. Ich weiß, Dortmund hat auch eine ziemliche ja, Nazi-Szene, schon. Ne? Sowas. Aber meistens sind es dann doch die Ostclubs, oder? Würdest du das auch sagen?
Ich glaube, man wird dem nicht gerecht, wenn man dieses, jetzt wird es sehr groß, aber ich glaube, man wird dem nicht gerecht, wenn man grundsätzlich Rassismus nur auf Ostdeutschland bezieht, und im Fußball ist es dann genauso.
Okay.
Also ich würde tatsächlich schon sagen, dass es gerade auch in vielen Westdeutschen, konkret Westdeutschen, also NRW, Vereinen, die eine gewisse Fankultur haben, sehr problematische Tendenzen gibt. Ein aktuelles Beispiel vielleicht aus den etwas unteren Ligen wäre Alemannia Aachen, die in der Regionalliga West spielen, vierte Liga, die immerhin, kann man ja auch festhalten, ein ähnliches Fanaufkommen haben wie ein guter Zweitligist oder wie ein guter Zweitligist mit ungefähr 20.000. Und da gibt es ein massives Problem mit rechten Tendenzen. Hier in Wuppertal. In
Aachen, das ist so. Krass,
ja.
Das hätte ich in Aachen.
In Wuppertal gibt es das teilweise auch. Da ist nur die Fangruppierung zu klein oder kleiner, als es das in Aachen ist. Aber das ist enorm. Und da gab es auch immer wieder etwas problematische Äußerungen. Zuletzt, dass Alemannia Aachen, glaube ich, offiziell verkündet hat, sich an den Demonstrationen nach Bekanntwerden der AfD-Treffen der Geheimen nicht öffentlich dazu äußern wird, ob man sich jetzt daran beteiligen soll, an den Demonstrationen oder nicht, was ja sehr viele Vereine gemacht haben. Und sie haben sich dazu genötigt gesehen, extra zu veröffentlichen, dass sie sich daran nicht beteiligen. Und das ist zumindest, finde ich, alleine von Vereinsseite, also offizieller Seite, schon ein ziemliches Statement, entspricht aber vielleicht auch ein bisschen dem, was die Fans gerne gehört hätten.
Hä, das ist aber... Okay, ich merke gerade, dass es komplett nicht meine Bubble ist, weil ich finde,
ich schicke dir gleich gerne mal einen Link, wenn du magst, dann kannst du dir das anschauen.
Ja, schick mir den gerne mal bei Twitter.
Gelöscht worden.
Weil, weißt du, ich habe vor 2 Tagen oder so oder vor 3 Tagen noch so einen Tweet gesehen, wo die Alemannia-Fans, was du gerade gesagt hast, ne, dass sie so beeindruckende Fanbase haben.
Absolut.
Wie hart die abfeiern. Also was das für Massen sind, wenn man es mal damit in Beziehung setzt, in welcher Liga die spielen.
Das Stadion ist ja gebaut worden 2004, glaube ich. Das war das Jahr, wo Aachen als Zweitligist, meine ich, in den UEFA Cup eingezogen ist, weil sie im Pokalfinale gestanden haben. Und da auf jeden Fall ordentlich abgegangen sind mit Willy Landgraf und Erik Meyer und wie sie alle hießen. Rainer Plass-Henrich, auch absolute Legendennamen aus dieser Zeit, die, glaube ich, alle dort aktiv sind. Nagelt mich nicht drauf fest, ob ein oder anderer Spieler jetzt nicht dabei war, aber inhaltlich stimmt es auf jeden Fall. Und aus der Zeit entstammt das Stadion. Das heißt, in dem Stadion durfte ich auch schon mal sein, damals noch im Rahmen von der Arbeit beim Wuppertal SV. Die haben einen Medienraum, der sieht so aus, als ob da gleich ein Champions-League-Spiel stattfindet. Weil das damals dafür ausgelegt war, dass eben Europapokalspiele auch dort stattfinden können. Und dementsprechend ist die Schüssel da auch mit 20.000 noch gar nicht voll. Ne? Also da kannst du noch ein paar mehr dazu holen. Und dann ist das immer noch ein unteres zwar, also von der Kapazität her, Erstligastadion, aber es wäre ein gutes Erstligastadion.
Das ist crazy. Ich werde nachher auf jeden Fall mal durchlesen, was du mir da schickst. Ich hoffe, das ist noch da.
Ansonsten die Referenzen darauf, das wird schon passen.
Ja, ich werde mich da mal reinfuchsen. Es ist interessant, weil ich hab gestern ein ein Video nur für meine Patreons hochgeladen. Mhm. Da geht's um Cashmo und diese Allmann-Debatte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja.
Und der ist ja auch aus Aachen, oder der ist aus Stolberg und das ist bei Aachen. Und Allmann und sowas, da hat er. Hätte ich eine kleine Connection ziehen können, ich das gut, was soll's.
Kommt vielleicht noch dazu, oder du kannst es noch in den Text packen, in die Caption, ist ja noch veränderbar.
Ich sag mal so, ne, also vielleicht mache ich dazu mal was. Aber erstmal ist es nicht so weit.
Ich würde mich freuen. Im Gegensatz zu dir habe ich jetzt leider den Punkt erreicht, wo ich aufhören muss. Aber ich bedanke mich recht herzlich bei dir dafür, dass du so viel Zeit hattest und Bock hattest, mit mir über diese beiden Themen zu sprechen, wenn auch etwas intensiver, logischerweise, über das Rap-Thema.
Ich fand's total toll.
Ich sehe bei uns noch eine VBT-Nerd-Folge irgendwann mal und da werde ich dich auf jeden Fall nochmal drauf ansprechen. Das würde mir sehr viel Spaß machen.
Oh, gerne. Das freut mich. Ich bin übrigens im Anfang Mai in Wuppertal, fällt mir gerade auf, also bei dem Kumpel auf dem Geburtstag.
Sehr lustig.
Ich hoffe, ich laufe da nicht President über den Weg. Wobei, ich glaube, ich der wäre. Ich glaube, der ist cooler. Also der hat auch einen kleinen Comment gemacht dazu zu meinem Video beim
Ach
MZ.
so.
Ja,
Ja, okay. Ja, vielleicht. Wir bleiben in Kontakt und dann lässt sich das vielleicht arrangieren. Alles klar, mein Lieber. Bis dahin. Ich danke dir.
Jo, ciao.
Ciao.